Egal ob 20 oder 1000 PS, ob günstiges Alltagsauto oder sündhaft teurer Supersportwagen. In Achtung Fahrspaß fahren Jan und Luca sie fast alle. Was hat ihnen gefallen? Was hat sie genervt? Und ganz wichtig, hatten sie Spaß beim Fahren? Das alles und noch viel mehr hört ihr in
Achtung Fahrspaß Folge 43. Mein Name ist Jan Götze und ich sage herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Wir sitzen mal wieder bei mir im Wohnzimmer und mit wir meine ich meine Wenigkeit und Luca. Hallo Luca.
Moin zusammen. Heute behandeln wir den Ram 1500 T-Rex und damit haben wir schon wieder eine neue Marke. Und da muss ich zugeben direkt an der Stelle, ich wusste das nicht mal, dass wir eine neue Marke haben zu dem Zeitpunkt, wo wir den gefahren sind. Ich dachte nämlich irgendwie, es wäre immer noch ein Dodge Ram. Für mich war das irgendwie klar, dass es ein Dodge Ram ist, aber musste jetzt tatsächlich erst in der Vorbereitung zu dieser Folge lernen, das ist ja gar kein Dodge Ram mehr.
Ja, dazu kommen wir dann gleich nochmal, wann sich da irgendwie Ram quasi abgekapselt hat. Aber es ist tatsächlich streng genommen eine neue Marke und ich denke mal, nach der letzten Folge habt ihr ja wirklich einen Vorgeschmack bekommen, wie dieses Auto klingt, ne? Mhm. Und der Sound, der war schon eine Ansage und weil er so ziemlich brutal ist, hätte ich gesagt, hören wir jetzt direkt nochmal rein.
Da hört man auf jeden Fall gut, wie das Mikrofon kämpft, ne?
Also ich hoffe mal, dass diejenigen von euch, die jetzt Kopfhörer drin hatten, nicht auf maximale Lautstärke gestellt hatten. Dann habt ihr jetzt vielleicht einen kleinen Tinnitus.
Die hören dich jetzt sowieso nicht mehr.
Ich rede ein bisschen lauter. Nee, also man hört, glaube ich, relativ gut. Das Auto geht an, die Klappe ist auf, dann geht die Klappe zu. Mhm. Dann machen wir sie manuell wieder auf. Ja, und dann ist ordentlich was los, ne? Mhm.
Das also, kann man so sagen.
Das ist wirklich amtlich. Ich glaube, hier hört jeder raus, dass das ein V8 ist.
Ja, das würde ich jetzt auch mal behaupten. Das ist doch relativ deutlich.
So, und jetzt fangen wir wie immer vorne an. Also, wir haben heute den zweiten Pickup bei uns im Podcast. Aber zugegebenermaßen ist das hier, wie ihr ja schon am Sound gehört habt, ein etwas anderer Schnack als der VW Amarok aus Folge 24. Mhm.
Also hier ist es eigentlich so bilderbuchmäßig, wie die Amis an so ein Pickup rangehen und nicht die Deutschen.
Ja, genau. Also es ist quasi einfach, ja, groß und richtig viel Power.
Ja.
So. Und du hast ja vorhin gesagt, Ram 1500 T-Rex. Und wenn man dieses 1500, was man jetzt genau genommen ja auch gerne mal weglässt, dann sieht das ja auch aus, als wäre man irgendwie auf der Tastatur ausgerutscht, ne? Ram und T-Rex ist ja nicht ausgeschrieben, das ist ja die Abkürzung TRX. Mhm. Ich finde, das sieht wirklich irgendwie aus wie so ein Schreibfehler oder sowas.
Ja, erstmal so drei Buchstaben, paar Zahlen, nochmal drei Buchstaben. Das könnte auch ganz was anderes sein, irgendwie so ein Taschenrechner oder irgendwas.
Genau. Und mit der Nomenklatur ist es ja tatsächlich etwas verwirrend, denn den Dodge Ram kennen bestimmt die allermeisten von euch. Und da gab es dann quasi vier Generationen. Die erste kam 1981 auf den Markt. Und dann ging die vierte Generation bis 2018. Aber innerhalb dieser vierten Generation haben sie sich gedacht, wir haben uns da was einfallen lassen.
Genau, richtig. Und zwar 2010, tatsächlich nur ein Jahr, nachdem die vierte Generation auf den Markt kam, haben sie sich gedacht, Dodge Ram, das macht ja irgendwie gar keinen Sinn. Wir müssen eine eigenständige Marke für Ram machen, Ram Trucks. Und dann wurden fortan die ganzen Pickups ausgegliedert. Und dann gab es nicht mehr den Dodge Ram, sondern dann einfach nur noch den Ram und dann mit der Nummer dahinter. 1500, 2500 und so weiter. Das beschreibt ja so die Größe. 1500 ist also so gesehen eigentlich der kleine.
Wie klein der ist, da kommen wir
genau, dann gleich nochmal zu. Genau, da kommen noch wir später nochmal zu. Ja, und auf jeden Fall ist damit dann eigentlich der Dodge Ram gestorben. Und wie gesagt, das ist 2010 passiert und 2025 musste ich dann davon hören, das erste Mal so rum.
Ja, also ich glaube, wenn man jetzt nicht in den USA lebt, dann ist das einfach nicht so präsent hier, ne? Also Pickups haben wir ja schon beim Amarok drüber gesprochen, ist halt hier einfach wirklich mega nischig. Dann noch Ami-Pickups und dann muss man ja noch sagen, zu deiner Verteidigung, offiziell wurde der Ram ja auch nie hier verkauft. Also es ging immer über Importeure, man sieht sie ja schon relativ häufig, sage ich jetzt mal. Aber es ist eben nie offiziell in Deutschland angeboten worden, dieses Auto. Deshalb ist es vielleicht auch einfach in unserer Welt jetzt nicht so präsent.
Ja, offensichtlich.
Dass Ram eine eigene Submarke ist, ist also schon 2010 passiert. Und dann gab es ja noch mal mehrere Wechsel innerhalb dieser Marken. Und mittlerweile gehört ja Ram, aber auch Dodge, zum Stellantis-Konzern.
Mhm.
Und die fünfte Generation, die kam dann 2018 auf den Markt und die wurde dann wirklich direkt von Beginn an als Ram 1500 oder halt auch Ram 2500, was auch immer, quasi vermarktet und wird immer noch in den USA gebaut, natürlich.
Richtig. Und trotzdem wird teilweise immer noch davon gesprochen, dass es die fünfte Generation von Dodge Ram ist, was ja eigentlich dann so gesehen ja nicht ist. Es ist ja eigentlich dann die erste Generation. Oder halt die zweite, je nachdem, wie man es nimmt, weil es halt irgendwie mittendrin gewesen ist. Also es ist ein bisschen verwirrend, das Ganze, aber ist auch egal. Das ist auf jeden Fall die Generation, um die es heute geht. Nennen wir sie einfach erste Generation von Ram direkt. Die wurde damals im Januar 2018 in Detroit vorgestellt und auch die gab es nie offiziell in Deutschland zu kaufen. Das muss man nochmal eben kurz betonen. Gebaut werden die in Sterling Heights in Michigan. Und im August 2020 kam dann das Topmodell raus, der Ram T-Rex, also das Auto, was wir gefahren sind.
Genau. Und die Idee dahinter ist, wie man jetzt vielleicht sich schon denken kann und auch wenn man dann noch den Sound mit in die Gleichung mit einbezieht, T-Rex ist natürlich ein sehr starker, großer Dinosaurier gewesen, haben sich gedacht, also das muss ein Topmodell sein und damals gab es ja schon den Ford Raptor, also so eine, ja, sehr starke Version vom Ford Pickup und der hat sich mega gut verkauft und dann hat sich Ram gedacht, naja, von diesem Kuchen würden wir natürlich gerne ein Stück abhaben und klassisch Ami-mäßig, haben wir ja auch schon beim Challenger drüber gesprochen in Folge 30, natürlich ist dann die Ansage, der muss noch mehr Leistung haben.
Klar.
Normal weg. Und deshalb können wir schon mal sagen, als der T-Rex auf den Markt kam, also im August 2020, war er der stärkste in Serie gebaute Pickup überhaupt.
Richtig. Und es war halt wirklich eine direkte Ansage an den Ford Raptor, nämlich damals im Vorspann, wo der vorgestellt wurde, haben sie tatsächlich einen Ausschnitt von Jurassic Park genommen, wo ein T-Rex einen Velociraptor zerlegt, also den Auffrisst eigentlich am Ende so gesehen oder beziehungsweise am Maul am Ende hat, im Maul am Ende hat. Und ja, das ist auf jeden Fall eine ganz klare Kampfansage in Richtung Ford.
Ja, also da wurde nicht irgendwie mit hinterm Berg gehalten. Und dieses Sinnbild, was du jetzt gerade gemalt hast, das könnt ihr ja nochmal im Hinterkopf behalten, denn da kommen wir zu einem späteren Zeitpunkt dieser Folge nochmal drauf zurück.
Mhm.
Jetzt wollen wir euch aber erstmal erzählen, dass dieses Auto Patrick und Michael gehört. Und Patrick und Michael kennt ihr als treue Zuhörer dieses Podcasts hoffentlich noch aus der eben angesprochenen Folge 30 vom Dodge Challenger Hellcat Red Eye. Man könnte also sagen, die beiden, die haben was für US-Cars übrig, ne?
Ja, kann man so behaupten.
Und was genau sie jetzt am T-Rex begeistert, das verrät uns jetzt Patrick stellvertretend für die beiden in den Sprachnachrichten. Und ich hatte gesagt, ab geht's.
Moin Patrick, du kennst das Spiel ja schon von eurem Challenger. Dieses Mal kommen allerdings die schnellen Fragen zu eurem Ram. Als erstes würden wir gerne wissen, wie lange habt ihr den schon und wie viele Kilometer seid ihr so ungefähr bisher damit gefahren?
Ja, moin. Wir haben das Auto jetzt genau ein Jahr und bin da 16.000 Kilometer bis jetzt mitgefahren.
Als nächstes würden wir gerne natürlich wissen, was gefällt euch besonders gut an dem Ram?
Am besten gefällt mir die Proportion, ne? So breit wie er gebaut ist und so. Macht schon mal sehr.
Und zu guter Letzt, gibt es auch irgendwas, was euch an dem Ram stört?
Stören tut mich eigentlich nichts. Das Einzige, was ein bisschen stört, ist natürlich der Kraftstoffverbrauch, ne? Dass man den nicht auf Gas haben kann. Aber du, man kann nicht alles haben.
Ja. Er hält sich relativ zurück für so ein emotionales Auto, würde ich sagen. Der Spritkonsum, dass der jetzt nicht gerade irgendwie sparsam ist, dieser T-Rex, das hätte man sich denken können.
Ja, das ist doch relativ offensichtlich, wenn man sich so die Eckdaten anschaut von dem Wagen. Da kommen wir ja später zu. Aber dass der jetzt nicht unbedingt sparsam ist, ich glaube, da konnte man von ausgehen.
Ja, also von daher, wenn das das Einzige ist, was die beiden stört, ja, dann gibt es eigentlich nicht viel dran auszusetzen. Und ich hätte gesagt, wir gucken uns dieses Monstrum von einem Auto jetzt mal im Detail an.
Design.
Ihr könnt das natürlich auch tun, indem ihr jetzt zu Instagram geht unter @AchtungFahrspaß, alles zusammengeschrieben, hinten mit Doppel-S. Da seht ihr die Bilder von dem Auto, das wir gefahren sind. Und ich sag schon mal direkt an dieser Stelle, auf den Fotos sieht das Auto vielleicht nicht ganz so groß aus, weil es da eben für sich steht. So sehr idyllisch an so einem kleinen See.
Genau, im Grün.
Im Grün. Wir können euch aber verraten, dass das ein bisschen täuscht.
Ja.
Denn im Straßenbild ist dieses Auto wirklich ein Monster.
Und deswegen haben wir auch schon direkt im Vorgespräch, waren wir uns direkt einig, dass wir vielleicht einfach ins Designkapitel mit den Abmessungen reinstarten sollten, damit man sich das mal ein bisschen vor Augen führt, wie groß das Ding eigentlich wirklich ist, ne? Und zwar haben wir eine Länge von 5,92 Meter, dann haben wir eine Breite, wohlgemerkt ohne Spiegel, von 2,24 Meter, eine Höhe von 2,06 Meter und einen Radstand von 3,69 Meter. Also das sind wirklich Abmessungen, die sind wirklich krank, oder?
Ja, also das ist einfach gigantisch. Man kann es nicht anders sagen. Im Quartett wären das, glaube ich, alles für sich genommen. Alle vier Werte wären wirklich absolute Superstecherwerte. Und jetzt müsst ihr euch noch mal in Erinnerung führen, dass wir ja gerade gesagt haben, die Basis ist halt ein Ram 1500. Also grundsätzlich das Kleinste, je nachdem, welche Kabine man jetzt nimmt, was Ram im Angebot hat. Also es geht noch viel größer.
Klar.
Es ist wirklich einfach, ja, also wenn man so ein Auto in den USA sieht, wir waren ja nun dieses Jahr auch in den USA, da ist das nicht riesig. Da ist es so normal.
Mhm.
Aber hierzulande ist es wirkt einfach absurd im Straßenverkehr.
Komplett, ja. Deswegen ist es ja auch wirklich auf den Bildern, wo er im Grünen steht, kommt es halt nicht annähernd so rüber. Wir haben ja zum Glück noch so ein paar Bilder gemacht, wo wir unterwegs waren. Die hauen wir noch mal in eine Story rein, wo man dann so ein bisschen so einen Größenvergleich hat. Da merkt man wirklich, was das eigentlich für ein Trümmer ist.
Ja, es ist wirklich gigantisch. Das kann man nicht anders sagen. Aber mal ab von den reinen Abmessungen, war unser Auto auch noch nicht ohnehin schon was Besonderes. So ein Ram T-Rex ist ja nun schon ein besonderes Auto. Aber wir sind auch noch ein T-Rex Lunar Edition gefahren. Und da muss ich gestehen, davon hatte ich vorher noch nie gehört, da musste ich jetzt erstmal googeln, was diese Lunar Edition denn ausmacht. Ich kann euch berichten, es ist die Lackierung, Ceramic Gray, also so ein Grauton, der je nach Lichteinfall, das ist mir auf den Bildern aufgefallen, wenn Schatten ist, wirkt der relativ dunkel. Auf ein, zwei Bildern ist auch die Sonne so ganz leicht rausgekommen und dann wirkte der so, also mich hat er so ein bisschen an Nardo Grau erinnert.
Ja. Genau, richtig. Das ist so ein Unigrau, so ein klassisches, was es ja doch bei relativ vielen Herstellern gibt. Ne? Hatten wir, glaube ich, beim i30N hatten wir drüber gesprochen.
Genau.
Der hat ja auch so eine ähnliche Farbe, etwas heller, würde ich sagen, aber es geht auf jeden Fall stark in diese Richtung.
Genau, ja. Also das war eine exklusive Lackierung nur für dieses Sondermodell. Das kam übrigens 2023 auf den Markt. Es war nicht stückzahllimitiert, sondern nur für den Bauzeitraum. Wir konnten jetzt nicht herausfinden, wie viele Autos davon wohl gebaut wurden. Fakt ist, in Deutschland dürfte das Ding schon ein guter Exot sein. Mhm. Ansonsten optisch gab es nur noch eine Veränderung an dieser Lunar Edition und das betrifft tatsächlich die Felgen. Bevor wir allerdings dazu kommen, würde ich einmal ganz schnell rumgehen. Und das ist bei diesem Auto tatsächlich, auch wenn es sehr groß ist, hat es nicht so viele Details im Design, die man jetzt ausführlich besprechen muss. Wenn man direkt vor diesem Ding steht, ist es einfach nur brutal, weil die Front einfach auch so riesig und hoch ist. Der Kühlergrill, der wird dimensioniert, so würde ich sagen, wie so ein, keine Ahnung, so ein halber Tisch.
Mhm.
So. Und mitten in diesem Kühlergrill ist einfach ein riesiger Ram-Schriftzug.
Ja. Und ich finde es wirklich krass, wenn man vor diesem Auto steht, man ist ja nicht gewohnt, also gerade wir halt nicht, weil wir jetzt nicht die Kleinsten sind, dass die Haube irgendwie bis zur Brust geht, irgendwie gefühlt, oder?
Mhm.
Also auch als wir halt in den Motorraum geschaut haben, da kommen wir jetzt später zu, aber wenn man die so öffnet, denkt man sich, wie hoch ist denn das alles? Also das von Weitem wird einem das gar nicht so bewusst. Wenn man direkt davor steht, denkt man, was ist das eigentlich für ein Riesenviech?
Ja, also ich sag mal so, das ist jetzt eines der Autos, von dem ich wahrscheinlich am ungernsten mal überfahren worden wäre, so.
Gibt's Autos, von denen du gerne überfahren würden würdest?
Nee, aber es gibt ja so Autos, wo du denkst, ja, okay, da passiert wahrscheinlich nicht so viel.
Der prallt ab an dir.
Der prallt oder ich spring rüber.
Ja, gut.
Zum
ja.
Beispiel, wenn ich es noch sehe. So,
klar, ne? Ja.
Ich meine, bei dem könnte ich mich ganz schnell hinlegen.
Ich wollte sagen, da müsste er hinschmeißen.
Ja. Dann könnte der so quasi über mich drüber gleiten. Mhm. Ja, aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also wenn du da, wenn dich das Ding erwischt, Feierabend.
Ja, sieht schlecht um dich aus. Ja.
Wahrscheinlich schon mit 5 km/h.
Mhm. Trotzdem. Direkt tot. Ja, könnte passieren, das stimmt.
Ja, also es ist auf jeden Fall ein absolutes Monster. Unterhalb dieses RAM-Schriftzugs wurde bei unserem Fahrzeug noch so eine Lichtleiste montiert. Einfach wahrscheinlich für die Präsenz, ne, weil sonst nicht genug auffällt.
Genau, richtig. Sonst ja, ein bisschen dezent, ja. Dann kleine Lichtleiste nochmal. Aber ich finde witzigerweise, durch die Anordnung da, sieht es so aus, als wenn es irgendwie dahin gehört, ne? Weil ja. Da ja wirklich nochmal so ein kleiner Schwung rumgeht und es passt einfach genau da rein. Also mir wäre tatsächlich gar nicht unbedingt aufgefallen, dass es nachgerüstet ist.
Ja, ich musste tatsächlich auch nachgucken. Ich habe da nochmal mit Bildern verglichen von anderen Autos, auch Presseautos und so. Und ich hatte mir schon fast gedacht, dass sie nachträglich rangekommen ist, aber es sieht wirklich so aus, als würde sie dahin gehören.
Ja.
Was tatsächlich dahin gehört, sind so 3 kleine orange Lichter, eine Etage höher. Oben auf der Haube gibt es so einen ordentlichen Lufteinlass. Und in diesem Lufteinlass sind eben so 3 kleine orange Lichter. Die sehen so ein bisschen aus wie die Begrenzungsleuchten in den USA, die sonst seitlich am Auto angebracht sind. Die hast du halt innerhalb dieses Lufteinlasses. Finde ich ziemlich geil.
Das feiere ich auch richtig. Ich finde, das sieht richtig cool aus. Man kennt das ja von einigen Ami-Trucks so auf dem Dach nochmal.
Ja.
Dass die da so diese kleinen Leuchten haben. Aber so aus der Lufthutze kannte ich das so nicht. Und das finde ich richtig cool. Das ist ein richtig geiles Detail. Und was ich auch noch ganz cool fand, ich habe mich nochmal eingelesen, was die Lufthutze angeht. Die ist ja wirklich für 50% des Luftdurchsatzes verantwortlich. Also die hat eine richtige Funktion. Das ist nicht jetzt einfach nur so ein Design-Feature, wo man sagt, ja, sieht irgendwie ganz cool aus und passt zu dieser brachialen Optik, sondern es hat auch wirklich eine richtige Funktion. Ne?
Ja, dieser kleine Motor da drin, der braucht ein bisschen Luft.
Ja, aber wenn man sich jetzt den Grill anguckt vorne, würde man jetzt nicht unbedingt meinen, dass er extra nochmal eine Lufthutze brauchen würde, weil der Grill nicht reicht.
Aber der Grill ist ja fast komplett mit dem RAM-Schriftzug zugeballert.
Gut, ja, das stimmt. Der nimmt wahrscheinlich wieder eine Menge wieder weg.
Damit du auch weißt, was das für ein Auto ist.
Was dich gerade umfährt.
Genau. Oder den hast du dann so auf deiner Brust als Abdruck.
Aber muss aber eine breite Brust haben.
Wie so ein Mahnmal. Ja,
wahrscheinlich wäre bei uns eher so ein A einfach nur drauf.
Ja, also ihr merkt schon, sonst gibt es nicht ganz so viel an der Front. Es ist halt eine typische Pickup-Front. So brutal, wuchtig, fertig. Mhm.
Was ich aber relativ spannend finde, ist, dass die Front eigentlich fast hauptsächlich schwarz ist. Mhm. Obwohl der Wagen ja grau ist, ist trotzdem irgendwie gefühlt 90% der Front einfach in matt schwarz.
Oh.
Weil sonst würde er nicht so grimmig reingucken.
Ja klar, der muss halt schon so böse reinkommen, ne?
Genau.
Das stimmt. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten besonderen Feature der Lunar Edition. Und da habe ich ja eben schon angeteased, das betrifft die Felgen. Wir haben grundsätzlich hier so 18 Zoll Felgen drauf. Jetzt denkt ihr, okay, so ein riesiges Auto, 18 Zoll Felgen, was ist das denn? Ja, die Felgen an sich sind natürlich klein, aber wir haben natürlich 35 Zoll Reifen.
Klar.
Normal weg.
Entspannte Dimension von 325/65 R18.
Ja, also eine 65er Flanke auf einem 325er Reifen ist auf jeden Fall eine normale Dimension, ne?
Genau, richtig, kennt man ja so.
Ich habe nochmal gelesen, diese Reifen wurden von Goodyear speziell für den T-Rex entwickelt. Also es sind natürlich All-Terrain-Reifen, sagen sie. Ich finde, das sieht aus wie die übelsten Offroad-Reifen. Ne?
Ja,
also
finde ich auch.
Als Weißbrot hier aus Deutschland denkt man natürlich krank. Grobsteuer geht gar nicht.
Ja, also ich finde auch, also das sieht jetzt nicht so aus, wenn der irgendwie groß für die Straße überhaupt entwickelt wurde.
Ja. Das Besondere, jetzt haben wir wieder den Bogen noch nicht geschlagen, sind aber jetzt diese Felgen. Das sind, ich weiß es jetzt nicht genau, wir sind beides, glaube ich, keine Offroad-Experten, ob man Badlock oder Beatlock-Felgen sagt. Auf jeden Fall, diese Felgen an und für sich gab es auch für den normalen T-Rex als Option, aber normalerweise war dann der Rand immer hell. Und bei unserem Auto waren die komplett schwarz. Und das war eben ein besonderes Feature der Lunar Edition. Komplett schwarze Badlock-Felgen. Ich sag jetzt Badlock.
Ja, finde ich auch tatsächlich deutlich besser als diesen hellen Rand drumherum.
Ja.
Weil so sieht das schon wirklich richtig ordentlich dann aus mit diesem grobstolligen Reifen drumherum. Also sieht richtig ernst aus.
Ja, absolut. Also da an dem Auto sieht sowieso alles ernst aus.
Ja, das stimmt.
Sieht nichts irgendwie aus, als wären nur halbe Sachen da. Wären da nur halbe Sachen gemacht worden.
Ja, das stimmt. Was man auch von vorne schon gesehen hat, jetzt aber natürlich im Profil noch mehr, sind diese ausgestellten Radhäuser. Das hatten wir eben noch gar nicht erwähnt. Also der ganze Wagen ist nochmal eine Art Breitbau, weil er sonst an sich ja relativ schmal wäre. Ist ist ja sonst ein relativ zierliches Auto. Da haben sie sich gedacht, der muss ein bisschen breiter, damit da diese fetten Reifen rein können. Aber das war nicht der einzige Grund nur, sondern die haben wirklich relativ viel an den Radhäusern geändert, sodass am Ende der Schlamm und der Sand besser abgeleitet werden konnte, habe ich gelesen. Das fand ich ganz interessant. Dann, dass die Bremsen besser gekühlt werden und dass der Luftstrom an den Reifen beruhigt wird. Das ist sonst bei den schmaleren wohl nicht der Fall. Fand ich ganz interessant. Das ist nicht einfach nur stumpf breiter gebaut, sondern die haben da wohl ziemlich viel Hirnschmalz mit reinfließen lassen.
Das ist ja schon mal grundsätzlich eine gute Sache, ne? Wenn sie sich da ein paar Sachen einfallen lassen und jetzt nicht nur so rein auf Optik gegangen sind, sondern dass auch noch alles eine Funktion hat, ne?
Ja, genau.
Ja, ansonsten vielleicht noch mal ganz kurz als generellen Fakt, weil wir ja auch als Nicht-Pickup-Freaks uns da zumindest auch immer erstmal einarbeiten müssen. Den Ram T-Rex gibt es nur als Viertürer, als vollwertigen Viertürer. Dazu sagen die Amis dann Crew Cab. Den normalen Ram gibt es ja auch mit so kleineren Türen. Ich weiß gar nicht, ob es den mittlerweile auch noch nur als Zweitürer gibt. Gab es damals auf jeden Fall den Dodge Ram noch. Hier T-Rex immer 4 vollwertige Türen und 5 vollwertige Sitze. Ne?
Ja.
Und das erklärt dann vielleicht auch so ansatzweise, weshalb dieses Auto so lang ist. Denn hinter dieser Kabine, also ihr müsst euch das wirklich so vorstellen, wie ein ganz normales vollwertiges Auto. Und dann kommt noch eine Ladefläche von 1,71 Meter.
Innenmaß, ne?
Genau, ja. Es ist wirklich krass. Das ist echt, das ist, ja, halt Ami-Style. Richtig schön alles überdimensioniert.
Klar, klassisch. Überdimensioniert ist, wenn man im Profil guckt, auch dieser kleine Schriftzug da hinten nochmal eben. Wo T-Rex an der Seite, beziehungsweise ist es ja nur TRX, ist ja so abgekürzt. Steht auch nochmal riesengroß einfach auf der Flanke drauf. Wirkt auf dem Wagen an sich gar nicht so groß. Ich glaube, wenn du das aber auf so normalen deutschen Wagen einfach raufklatschen würdest, wäre wahrscheinlich die ganze Seite voll damit.
Da kannst du von ausgehen, ja, würde ich auch denken. Und damit sind wir mehr oder weniger schon am Heck und das ist unspektakulär. Also einfach ein typisches Pickup-Heck, ne? Also wir haben auch hier am Heck einen riesigen Ram-Schriftzug. Man kann wirklich sagen, daran haben sie nicht gespart, damit auch Leute wie du verstehen, das ist kein Dodge.
Ich hab's ja trotzdem nicht verstanden, obwohl ich davor stand die ganze Zeit.
Ja, dabei haben sie sich echt so viel Mühe gegeben. Ja,
eigentlich schon, ne? Du
hast trotzdem nicht geblickt.
Nee.
Ja, also hinten auch nochmal ein riesiger Ram-Schriftzug. Ansonsten, das war für mich natürlich wieder neu, so eine Heckklappe. Also natürlich fällt die so runter, aber die hat Dämpfer, damit die nicht eben runterknallt, sondern ganz langsam und sachte aufgeht. So ein bisschen wie Softclose umgekehrt.
Ja. Fand ich auch richtig cool. Ich muss sagen, ich hatte jetzt noch nicht so viele Berührungspunkte mit Pickups, aber das kannte ich noch nicht. Also eigentlich kenne ich es nur, dass es einfach nur an diesen zwei Metallseilen oder was es da ist, runterfällt irgendwie und man das einfach selber vorsichtig machen muss. Aber hier war das so richtig geschmeidig.
Ja.
Das hatte schon so ein richtig luxuriöses Gefühl eigentlich.
Ja, ziemlich smooth.
Ja. Und ansonsten, wie du schon sagst, das fand ich halt echt witzig. Das Heck ist einfach, also gefühlt sieht ja wirklich jeder Pickup vom Grunddesign genau gleich aus. Es sind immer diese Leuchten, die einfach so nach oben gehen an der Seite, da hast du die riesengroße Klappe und mittlerweile ist es ja auch normal, selbst beim Amarok war es ja so, dass einfach ein gigantischer Schriftzug auf dieser Riesenfläche da hinten ist und das war's.
Ja, wahrscheinlich einfach mit diesem Schriftzug ist halt so oder mit dem Logo, was auch immer. Du kannst ja sonst daran nichts designen. Du kannst ja keine Sicke oder so reinmachen. Da denkst du dich, oh, wenn wir den Platz haben, schreiben wir einfach was Großes drauf.
Ja, genau.
Und ich habe noch so ein bisschen überlegt, man könnte ja auch sagen, okay, man macht irgendwie runde Leuchten oder so. Aber das geht ja alles gar nicht, weil du hast ja nur außen diesen ganz kleinen, schmalen Platz. Und du kannst ja nicht die Leuchten in die Klappe machen. Das ist ja dann schwierig mit der Beleuchtung von der Verkabelung her und so. Also von daher, ja.
Genau, deswegen muss es halt ja irgendwie so sein.
So aussehen, wie es aussieht. Was unser Auto noch nachgerüstet hatte, war ein sogenanntes Tourneau-Cover, also so eine Laderaumabdeckung. Und auch da habe ich was dazu gelernt. Die war nämlich ebenfalls sehr luxuriös, elektrisch zu öffnen. Ne? Mhm. Ganz was Feines. Mit dritter Bremsleuchte auch oben drin. Also da hatten wir, glaube ich, beim Amarok recht viel drüber gesprochen. Hier in Deutschland, wo es ja doch viel regnet, ist, glaube ich, so ein Cover für die Ladefläche wirklich keine schlechte Investition.
Ja, ich würde sagen, das ist eine sehr gute Investition, weil so kannst du es wirklich nutzen, weil sonst gefühlt ist ja egal, was du da drauf hast, wird immer klitschnass.
Das stimmt. Und eine Etage tiefer haben wir rechts und links je ein doch amtlich dimensioniertes Endrohr. Was da rauskam, habt ihr ja schon gehört, natürlich alles geschwärzt. und in der Mitte eine wirklich ebenso amtliche Anhängerkupplung. Und damit sind wir quasi, was das Design angeht, auch schon fertig. Das ist wirklich bei so einem Pickup, auch das haben wir ja schon beim Amarok gesagt, so ein Pickup ist halt einfach nicht so durchdesignt.
Nö, also es ist halt immer relativ gleich eigentlich. Also wenn du die wirklich von der Seite gerade anguckst, wenn du einen malen würdest, der würde genauso aussehen.
Ja.
Also es ist halt, da kannst du nicht viel dran ändern, ist ja auch logisch. Es würde ja immer zulasten von der Nutzbarkeit dann irgendwie immer sein. Von daher, ja, muss es halt irgendwie dann doch so aussehen.
Von daher hätte ich gesagt, wir steigen ein.
Innenraum.
Mit Bügelgriffen. Natürlich,
klasse,
ne?
Natürlich.
Und auch wirklich so richtige Männerbügelgriffe, ne? So, dass man da auch ordentlich reinpacken kann.
Mit Arbeitshandschuhen und allem?
Mit allem, was auch immer du halt hast. Wenn du eine Knarre noch in der Hand hast, auch das zum Beispiel, ne?
Klar.
Alles. Der Einstieg ist allerdings ebenso männermäßig, ne? Das ist ein hoher Einstieg. Das ist nicht so Pseudo-SUV-mäßig. Ich steige meinen T-Cross ein oder so. Das ist ein bisschen mit Hocheinsteigen verbunden.
Das stimmt auf jeden Fall. Also du hast ja noch dieses Trittbrett, aber auch das ist schon so hoch, dass du echt einen ordentlichen Schritt nach oben machen musst. Aber du hast ja an der A-Säule nochmal so einen dicken Griff, so wie damals auch schon beim Amarok,
ja,
wo du dich dran hochziehen kannst und dann schaffst es, dich da reinzuhieven eigentlich.
Ja, das geht schon. Aber es ist halt wirklich, wenn man das halt nur so auf Bildern sieht, auch da kommt es nicht so rüber. Das Auto hat eine Bodenfreiheit von fast 30 Zentimeter. Und dann musst du ja auch noch wirklich in die Kabine rein. Ja, ne?
Also musst du richtig erklimmen, den Wagen eigentlich.
Das ist schon ein bisschen Arbeit. Und dann kann ich berichten, war ich positiv überrascht. Ich hatte, um ehrlich zu sein, wirklich nicht allzu hohe Erwartungen. Ne? Also bei US-Cars generell, ich weiß, die sind in den letzten Jahren deutlich besser geworden. Und es gibt ja auch extreme Ausnahmen im positiven Sinne. Aber bei so einem Pickup habe ich dann gedacht, gut, okay, das wird ja wahrscheinlich eher so ein bisschen einfach sein, ne? Oder vielleicht auch so ein bisschen so eine Hartplastiklandschaft. Deshalb hatte ich mich da gedanklich schon so ein bisschen drauf eingestellt, um nicht so einen Schock zu bekommen.
Mhm.
Und deshalb war ich wahrscheinlich noch positiv überrascht, denn tatsächlich, vom ersten Moment an, hatte ich das Gefühl, die haben sich hier richtig Mühe gegeben.
Mhm. Fand ich auch. Also eigentlich egal, wo du hinpackst und wo du hinguckst, feinste Materialien, ne?
Wirklich. Also, wir haben in diesem Sondermodell, in der Lunar Edition, Ledersitze mit blauen Nähten, Surf Blue heißt das, eingestickten T-Rex-Schriftzügen. Und dann kann man wirklich, das ist jetzt ja offensichtlich, ich meine, gefühlt hat jedes Auto aus den USA Ledersitze, aber erstmal war das Leder wirklich von guter Qualität, also da könnte sich Mercedes hier und da vielleicht mal eine Scheibe von abschneiden. Und dann ging das auch so weiter. Oberseiten der Türtafeln beispielsweise beledert.
Mhm. Da, wo du den Arm so rauflegst, hat sich richtig gut angefühlt. Ne?
Genau, mit Kontrastnaht, auch da schön durchgezogen. Auch am Armaturenbrett, überall mit Kontrastnaht. Also da will ich jetzt mal hier auf jeden Fall eine Lanze für Ram brechen. Das haben die schon ganz gut gemacht. Mittelarmlehne beispielsweise, Außenleder, innen sogar Alcantara.
Mhm. Und auch nochmal mit Ziernaht so abgesetzt, ne, der Übergang.
Ja.
Ja, fand ich auch. Und Lederqualität, du bist da ja Profi, ich merke das ja mal nicht so richtig. Für mich hat es sich ganz gut angefühlt.
Deshalb sage ich, also wenn man das, es ist jetzt nicht das allerbeste Leder, was ich je gefühlt habe, aber verglichen, mein wirkliches absolutes Negativbeispiel ist ja der GLE aus Folge 16. Ja. Der kriegt ja wirklich sein Fett weg in jeder dritten Folge gefühlt.
Leder rough.
Ja, Leder rough, genau. Also da ist das hier auf jeden Fall viel besser gewesen.
Mhm. Das ist doch schon mal schön zu hören.
Ja, definitiv. Also deshalb muss ich wirklich sagen, viel besser auch, als ich erwartet habe. Und vor allen Dingen, das finde ich immer ganz wichtig, auch nicht so lieblos gemacht. Ne? Also wie gesagt, diese blaue Naht an und für sich schon mal ganz cool. Dann haben sie auf dieser Mittelarmlehne, die natürlich auch ordentlich dimensioniert ist, so für ordentliche Unterarme, hatten sie auch so eine coole Plakette, ne?
Ja.
Da war eben nochmal, stand nochmal Lunar Edition T-Rex drauf. Dann gab es nochmal so ein paar Infos, unter anderem zum Motor, zu der Leistung, zum Kompressor, also welcher Kompressor da verbaut ist und so. Alles ziemlich cool gemacht, auch mit so einer kleinen Amerika-Flagge. Das sind so die Sachen, wo ich dann sage, okay, wenn man schon so ein besonderes Auto hat, dann kann man da auch, finde ich, irgendwie stolz drauf sein und das vielleicht auch mit so gewissen Details nochmal untermalen.
Ja. Und ich finde, es ist eigentlich gerade ein sehr guter Vergleich, weil wir diese beiden Autos nun mal am gleichen Tag gefahren sind. Das war ja einmal der Challenger aus Folge, was war das denn, Folge 30?
30, genau.
Ja, genau. Und der, und beim Challenger hatten wir ja beide gesagt, da fehlt so ein bisschen dieses Besondere im Innenraum. Und das hattest du, finde ich, in dem halt gar nicht, weil der wirklich super viele so Hinweise hatte, diese T-Rex-Schriftzüge nochmal, auch zum Beispiel vorm Beifahrer, so direkt, wo du hingeguckt hast, nochmal so ein Ram-Schriftzug hier und da, dann diese abgesetzten Nähte und so weiter. Also es hat sich alles echt besonders angefühlt. Also man hat gemerkt, das ist jetzt nicht einfach so ein Standard-Pickup, den man hier fährt.
Genau, also das, genau das, was wir beim Challenger bemängelt haben, haben sie hier umgesetzt, weil beim Challenger war es ja auch so, das Basisauto ist halt relativ basismäßig ausgestattet, was ja logisch ist, weil es günstig ist. Und das Topmodell, da hätte ich mir dann halt gewünscht, dass da auch ein bisschen mehr, ja, Detailliebe reingeflossen ist. Und genau das ist hier beim Ram passiert.
Genau.
Dann kommt natürlich hinzu, das ist aber für mich wiederum eher so typisch Ami, mega umfangreiche Ausstattung, ne? Also gefühlt einfach alles an Bord. Alles, auch elektrisch, Sitzbelüftung, Sitzkühlung, alles. Natürlich auch vorne, hinten, logisch. So, sogar Pedalerie elektrisch einstellbar. Finde ich auch komplett wild, so. Ne? Also, ja. Ich meine, beim LaFerrari haben wir jetzt ja drüber gesprochen, da ist der Sitz halt starr. Deshalb muss ja irgendwie die Pedalerie sich zumindest irgendwie verstellen lassen. Bei diesem Auto kannst du ja den Sitz schon so vielfältig einstellen, dass ich jetzt nicht denken würde, ah gut, die Pedalerie, ne? Ja. Nicht das mal. Ich habe jetzt zwar den Sitz ganz nach hinten gemacht, aber Pedalerie passt nicht.
Ja.
So, also
ungewöhnlich
einfach, ne? Quasi wie doppelt gemoppelt so, aber ist ja gut, besser so rum als andersrum.
Ich wollte sagen, lieber ein bisschen zu viele Möglichkeiten zum Einstellen als gar keine, ne?
Eben. Und dann haben die halt wirklich natürlich Hammer an Cardon, großes Navi, alles Mögliche an Klimbim, wirklich so, wie man sich das irgendwie von so einem Ami-Auto, so stelle ich mir das zumindest immer vor.
6 AUX-Eingänge.
Logisch. Wofür auch immer, ja, aber.
Das fand ich zum Beispiel wild. Das war auch so diese, so ein bisschen diese Ami-Herangehensweise, ne? Diese 6 Tasten da, so überall hast du irgendwo einen AUX-Anschluss. Fand ich auch irgendwie witzig.
Viel hilft viel.
Ja, natürlich.
Ja, aber gut so, weil das ist ja auch wiederum eher nochmal besser zu viel als zu wenig. Besser man hat's, als man braucht es. Lenkrad müssen wir noch drüber sprechen. Ist auf jeden Fall speziell. Auch da haben sie sich viel Mühe gegeben. Wir haben allerdings für meinen Geschmack irgendwie so ein bisschen was vertauscht. Und zwar haben wir perforiertes Leder im Griffbereich, blaue Naht, auch da alles schick, alles schön. Aber dann Alcantara unten und oben.
Da, wo du nicht hinpackst quasi.
Was soll das denn?
Ja.
Also, das ist irgendwie für mein Gefühl genau verkehrt rum.
Ja, eigentlich schon. Eigentlich hast du es da ja, wo du hinpacken willst. Aber es ist natürlich ein bisschen pflegeleichter so. Wenn du da nicht hinpackst, musst du das Alcantara nicht so pflegen.
Ja, aber dann brauche ich es ja auch nicht, weil ich fasse ja auch nicht an.
Eben.
Also Alcantara ist für mich ja, bei Sportwagen, das kommt ja ursprünglich mal aus diesem Wildleder-Ding, dass du einen besseren Grip hast und so. Aber ich sag mal jetzt, in 90% der Fällen heutzutage ist es ja einfach, weil es den Händen schmeichelt so. Ja gut, da halt nicht. Es sei denn, ich fahre die ganze Zeit wie so ein Gangster so, auf jeden Fall mit Hand oben.
Mhm, das war maximalen Grip, wenn du nur mit einer Hand
der oben. Einen so. Hand.
Ja. Ja, also irgendwie ist mir witzigerweise in dem Moment gar nicht so aufgefallen. Erst als du es gesagt hast, dachte ich, stimmt, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Also ja, verstehe ich irgendwie auch nicht so richtig. Was ich aber noch weniger verstehe, und das hat eigentlich extrem zu meiner Verwirrung beigetragen,
jetzt kommt's.
Ist das Logo auf dem Pralltopf.
Ja.
Und zwar auf dem Pralltopf ist das Dodge-Logo. Und ja, das Dodge-Logo ziert quasi einen Ram, also
ein
das männliches Schaf.
Ja, Widder.
Ein Widder, ja, genau. Also es ist ja genau das Logo von Dodge und das ist auf dem Lenkrad genau in der Mitte, da wo ich drauf gucke. Wie soll ich denn dann verstehen, dass es kein Dodge mehr ist?
Ich glaube, das Problem ist einfach, also entweder hatten sie noch sehr viele von diesen Pralltöpfen übrig.
Seit 2010
noch. Ja, ja, ja.
Kann natürlich sein.
Du weißt doch, die Amis machen alles in großen Mengen.
Ja,
die haben wahrscheinlich 8 Millionen davon bestellt, okay. Und gesagt, Mist, jetzt haben wir die noch, dübel die noch rein,
damit,
bis die weg sind.
Ja.
Ich glaube eher, wir wissen ja, jetzt haben wir nun gelernt von draußen, die Ram-Schriftzüge müssen sehr groß sein.
Ja.
Passt nicht aufs Lenkrad. Das müssen alles riesige Schriftzüge sein.
Ja.
Dann hätten die das Lenkrad extrem groß machen müssen.
Ja, hätten die also, ja, stimmt.
Deshalb.
Das, ja, dann wäre das auch bis zum Beifahrer rübergegangen quasi. Eben,
dann hätte da komplett Ram gestanden, aber hätte nicht mehr lenken können.
Das wird der Grund sein, ja. Das stimmt.
So.
Ja, aber trotzdem, also ich finde es wirklich maximal verwirrend, dass du einfach original, nicht mal irgendwie leicht abgewandelt, übers genau das Dodge-Logo auf dem Pralltopf hast und dann will man mir erzählen, das ist aber kein Dodge. Also da weiß ich nicht.
Ach.
Das ist nicht ganz konsequent, muss ich sagen.
Ja, wie gesagt, vielleicht haben sie ja in 3 Jahren dann alle Pralltöpfe aufgebraucht und lassen sich was Neues einfallen.
Okay. Dann kommt das 3 Meter große Lenkrad,
genau. Wenn
der Ram-Schriftzug drauf ist.
Oder sie nennen die Marke nochmal neu.
Kann auch sein, nur noch ein Buchstabe.
Wer weiß.
Ja.
Ja, Ich hatte noch eine andere Sache, die ich auf jeden Fall gerne nochmal anmerken würde, einfach weil es sehr ungewöhnlich ist, und zwar sind das die Schaltwippen. Also zuerst mal habe ich gelesen, das wissen wahrscheinlich die Ram-Profis unter euch besser als ich, dass der T-Rex wohl der erste Ram mit Schaltwippen überhaupt ist, aber es geht mir um die Schaltwippen an sich. Denn die Schaltwippen sind ganz ungewöhnlich geformt. Ich habe davon extra ein Foto gemacht. Die sind quasi, stellt euch das vor, wie so ein C, aber mit so Hörnern dran. Also die gehen nicht durch, sondern die sind so ganz weird geformt. Also aus der Seitenansicht sieht man das. Ich habe das wirklich so gefühlt noch nie gesehen.
Nö, also von der Seite sieht es wirklich komisch aus. Wenn du davor sitzt, fällt es ja nicht so richtig auf. So steckt sie ja hinterm Lenkrad, ne?
Und von der Bedienung her ist es auch alles fein.
Ja.
Aber es ist wirklich so, dass du, wenn du hingreifst, ich verstehe auch warum, weil das Lenkrad hat ja trotzdem noch diese Knöpfe hinten dran, ne?
Mhm.
Damit du da halt rankommst, haben sie die quasi so ausgeformt. Aber im ersten Moment denkst du, Moment mal, das ist irgendwie komisch.
Ja, stimmt.
Ansonsten muss ich jetzt noch sagen, das Raumgefühl ist natürlich mega gut. Hätte man jetzt wahrscheinlich anders erwartet bei so einem gigantischen Auto. Aber das Gleiche gilt auch für den Fond. Denn hinten, wir sind ja auch mal kurzzeitig auch mal zu dritt gefahren, hast du mega viel Platz. Es ist richtig luxuriös.
Ja, komplett. Und es geht schon damit los, dass du die hinteren Türen irgendwie gefühlt zu 90 Grad öffnen kannst. Oder vielleicht sogar nicht gefühlt, sondern sind vielleicht 90 Grad. Also du kannst die mega weit aufmachen. Dadurch kommst du auch super entspannt da rein. Und dann hast du wirklich massig Platz in alle Richtungen. Also du sitzt ultra bequem.
Man würde jetzt ja denken, okay, in so einem Pickup, wahrscheinlich ein bisschen beengt und dann hast du ja eine riesige Ladefläche. Nix da. Du hast ultra viel Platz. Die Sitze sind bequem. Also da kann man ganz entspannt mit 4-5 Leuten fahren.
Ja.
Und natürlich, haben wir eben auch schon gesagt, natürlich hast du auch hinten Sitzheizung und Lüftung, also alles da. Und, weil es natürlich ein Redneck-Auto ist, man kommt nicht drum herum, Kühlfächer hinten unten im Fahrzeugboden.
Fürs Bud Light.
Das ist natürlich klar, ne? Also, da muss man sagen, das hatten auch schon die Vorgänger. Aber das ist natürlich wirklich so, also ich glaube, kein deutscher Hersteller würde auf die Idee kommen. Stell dir mal vor, du hast irgendwie so ein GLS oder sowas und dann sagen die, ja, und dann unten, aber lass da noch ein paar Kühlfächer reinbauen.
Wo du einfach nur so Eis reinkippst und genau, dann die Getränke reinschmeißt, ne?
Ja. Ja, also das ist wirklich, es ist simpel, aber grundsätzlich, also erstmal ist der Platz ja sonst eh tot.
Ja.
So, von daher, man könnte es ja auch als Geheimfach nutzen, musst es ja nicht als Kühlfach nutzen, kannst ja auch sagen, wenn du was im Auto liegen lassen willst, was versteckt sein soll, das wissen ja die wenigsten, außer natürlich, sie hören unseren Podcast.
Mhm. Gut, außer du wohnst in Amerika, da hat es ja gefühlt jeder zweite Pickup, von daher ist es
da ist es nicht so geheim, das Fach. Nee, aber hier ist geheim.
Ja, hier ist geheim, jetzt nicht mehr.
Aber da hinten greift ja keiner rein, es sei denn, er hat Durst.
Ja, stimmt, die wollen da eh nichts klauen, außer die wollen Bier klauen. Ja, stimmt.
Ja, also, wir können festhalten, um es kurz zu machen, das Innenraumkapitel, Materialauswahl, richtig gut, viel besser als erwartet, ultra viel Platz, mega gute Ausstattung.
Ja, absolut überzeugend. Ich möchte auch auf ein kleines Detail hinweisen, und zwar in der Mittelkonsole ist noch so ein Fach. Und wenn man da reinguckt, wir haben ja vorhin schon gesagt, dass so ein paar kleine Vergleiche oder beziehungsweise kleine Hints immer Richtung dem Raptor von Ford ist. Und da ist zum Beispiel so eine Zeichnung, so eine Skizze, irgendwie 1:60 steht da. Und da ist ein Größenvergleich zwischen einem Mensch, dem Ram T-Rex, einem echten T-Rex und einem Velociraptor. Hm. Und der Velociraptor ist halt sehr klein. Das heißt, der ist da richtig bewusst nochmal gezeigt. So, der ist übrigens echt winzig und T-Rex ist sehr groß.
Wir haben den dicksten.
Genau, so ungefähr kann man sagen. Finde ich irgendwie cool. Also es sind so Kleinigkeiten, das ist wieder das, was wir vorhin hatten gerade schon, diese Detailverliebtheit. Dass man da noch so ein bisschen nochmal was ja mit anbringt, weil es halt ein besonderes Modell ist. Finde ich cool.
Aber gerade solche Easter Eggs, muss man jetzt ja mal sagen, können die Amis richtig gut. Ne?
Ja.
Jeep hat das zum Beispiel auch total viel. Ne? Die haben auch ganz, ganz viele Easter Eggs irgendwie so in der Windschutzscheibe nochmal so eine Silhouette und sowas. Also das sind wirklich so die Details für Kenner, wo wir beide sagen, mega, und wahrscheinlich auch die Besitzer von solchen Autos auch genau drauf achten. Und das ist halt das, was so ein Auto dann halt nochmal wieder von der Masse noch dieses kleine Stückchen mehr abhebt.
Genau, weil halt zu Ende gedacht wurde, ne?
Und mit dieser Skizze oder diesem Piktogramm haben wir eigentlich auch eine sehr, sehr gute Überleitung zu den technischen Daten geschaffen.
Technische Daten.
Denn wenn wir jetzt diese Haube öffnen, die ja nun, wie gesagt, auf Brustkorbhöhe ist, dann sehen wir erstmal gar nicht so viel. Es ist relativ viel Plastik obendrauf auf dem Motor. Also für so einen amtlichen Motor, da kommen wir ja in einer Sekunde zu, was das für ein Motor ist. Ja, hätte ich jetzt gesagt, hätte man sich diese Plastikabdeckung auch sparen können. Da will ich lieber gleich das Ding sehen.
So aber das hast du ja heutzutage eigentlich bei echt extrem vielen Autos. Ne? Du denkst immer, diese Abdeckung müsste nicht sein. Klar, die bringt noch mal ein bisschen Dämmung, wie auch immer, aber kommen wir gleich noch zu, lautstärkentechnisch, genau, richtig, lautstärkentechnisch wäre es jetzt da irgendwie komplett, also ist es völlig egal. Und so ist der Anblick halt ein bisschen schade, weil es relativ lieblos ist. Wenn du aber diese Abdeckung abnimmst, dann ist es weniger lieblos, ne?
Ja, dann macht es noch weniger Sinn, dass da eine Abdeckung drauf ist, denn unterhalb der Plastikabdeckung ist nochmal so eine kleine Plastikabdeckung und da drauf ist, wie eingangs, ihr erinnert euch, als ich gesagt habe, da kommen wir im späteren Verlauf dieser Folge nochmal drauf, ist quasi ein Piktogramm von einem T-Rex, der eben diesen Raptor im Maul hat.
Genau.
Mega.
Ja, finde ich richtig cool und deswegen verstehe ich nicht, warum das unter dieser dämlichen Abdeckung versteckt ist. Keine und vor allem hinter diesem kleinen Plastikteil, wo das drauf ist, siehst du ja auch einfach nur den großen Kompressor.
Ja.
Was ja auch ein geiler Anblick ist.
Genau.
Das heißt,
diese obere Abdeckung hätte man sich aus doppelter Hinsicht oder in doppelter Hinsicht, so muss es heißen, hätte man sich die sparen können.
Ja, genau. Hätte auch noch eine Menge Gewicht gespart.
Ne? Ja, absolut.
Macht ja auch was aus.
Ja, locker. Da hätten wir locker nochmal 500 Gramm wegbekommen.
Wenn überhaupt.
Ja, also das ist auf jeden Fall ein richtig, richtig cooles Detail. Und wenn das mein Auto wäre, würde ich das wahrscheinlich jedem ungefragt zeigen und sagen, hier, Bruder, guck nochmal rein. Warte, ich mache nochmal Plastik ab. Hier.
So wie es ja aber Patrick bei uns auch gemacht hat.
Genau,
ne? Auch
großer auf direkt, Dino, zack. Friss klein Dino.
Genau, das ist der große Dino hier.
So, und jetzt kommen wir zu dem Motor. Und dieser Motor kommt uns grundsätzlich schon bekannt vor, ne?
Genau, richtig. Erstmal starten wir mit dem Motorcode natürlich, klassisch. Natürlich. Das ist ESD. Ist in dem Fall nicht Endschalldämpfer, sondern es ist einfach echt der Motorcode. Und zwar ist es der 6,2 Liter V8 Hemi mit Kompressoraufladung, den hatten wir eben schon erwähnt. Und das ist in leicht abgewandelter Form eigentlich der Hellcat-Motor.
Genau. Im Hellcat hat er, glaube ich, 717 PS. In unserem Hellcat, den wir gefahren sind, weil es ja ein Red Eye war, 808, ihr erinnert euch.
Natürlich.
Bis dato das stärkste Auto in Achtung Fahrspaß. Mittlerweile ist das ja schon Schnee von gestern. Ne?
Natürlich.
Wir sind ja schon knapp dran an der 1000, haben wir schon fast gekratzt.
Mhm.
Hier müssen wir uns wieder ein bisschen beruhigen, geht wieder runter auf nur 712 PS.
Ja,
ne? Also.
Ja, ist natürlich jetzt ein bisschen dünn, aber wir können ja nicht immer nur 1000 PS
fahren. Wir können nicht immer nur die Dicken fahren.
Ja.
Aber Drehmoment, finde ich, ist eigentlich noch krasser. 712 PS, natürlich Wahnsinn, aber 881 Newtonmeter. Ne?
Mhm. Liegen relativ spät an, tatsächlich bei 4800 Umdrehungen erst. Aber das ist mal wirklich, wie so oft bei diesem Auto, mal wieder eine amtliche Zahl. Ne?
Ja. Und wir haben auch das schon eingangs erwähnt. Es war zu diesem Zeitpunkt, also 2020, der stärkste Serien-Pickup der Welt. Bis sich Ford dann natürlich, ich meine, wer so viele Piktogramme da in diesem Auto verteilt und dann noch irgendwie bei der Premiere auch noch diesen Spot da ausstrahlt, da muss sich Ford ja getriggert gefühlt haben,
klar,
logischerweise. Und dann haben sie natürlich sich gedacht, okay, Moment mal, dieser PS-Kampf, der geht natürlich noch weiter. Haben sich dann tatsächlich auch die Krone wieder zurückgeholt. Dann gab es nämlich irgendwann den Ford Raptor Air. Und der hatte dann 730 PS.
Mhm. Das war wichtig einfach.
Ich finde, haben wir auch schon beim Hellcat drüber gesprochen. Ich finde es geil. Dieses typische, es ist so richtig primitiv.
Ja.
Ich habe sehr viel PS. Ich mache mehr.
Ja, ich habe noch mehr.
So. Noch mehr. Dann mache ich wieder mehr. Ja.
Ich glaube, wenn es diese Abgasregularien nicht geben würde, würde das wahrscheinlich einfach endlos gehen. Bis die wirklich irgendwann 10.000 PS einfach haben.
Wirklich.
Völlig ohne Grund. So.
Und dann gibt es ja immerhin noch die Tuner, die dann sagen, okay, wenn ihr schon bei 712 PS das Handtuch werft, dann lass mal gucken, was noch geht. Da habe ich jetzt nochmal hier als Beispiel Hennessy. Die sind ja bekannt für sehr hohe Leistungsausbeuten. Mhm. Und Hennessy hat sich diesen T-Rex genommen und dann gesagt, ja, also das geht ja gar nicht. Nur 712 PS. Haben den Mammoth 1000 gemacht. Natürlich standesgemäß, dann, das sind ja immer englische oder britische Horsepower. In Deutschland sind es dann umgerechnet 1026 PS. Mhm. Und das Drehmoment, das ist wirklich vom anderen Stern, 1314 Newtonmeter.
Das ist krank.
Aber das ist auch so, also ich finde es einfach so irre. Es kann mir doch keiner erzählen, da kommen wir ja gleich nochmal zu. Du sitzt in so einem Auto in einem Pickup mit 712 PS und dann sagst du, nee, bisschen Leistung.
Ist alles schön und gut hier, aber da fehlt die Leistung.
Irgendwie kommt da nicht genug. Ich brauche, glaube ich, noch mal so 300 PS und so knappe 500 Newtonmeter, dann würde hier vielleicht was passieren.
Ja, genau, richtig. Kommt da raus ein Quark. Ja, ja. Ist wirklich absurd.
Aber irgendwie auch geil. Also es ist wirklich so stumpf, dass es wirklich geil ist.
Ja.
Also man kann es gar nicht anders sagen. Das ist so, ja, richtig, richtig basic-mäßig so. Man denkt einfach viel gut.
Ja, noch mehr, noch besser.
Immer mehr.
Ja.
Zurück zum normalen, in Anführungsstrichen, Ram T-Rex, muss man jetzt sagen. Wir haben serienmäßig natürlich Allradantrieb und eine 8-Gang-Automatik von ZF.
So ist es. Wie immer haben wir natürlich auch ein paar Fahrwerte für euch. 0 auf 100 schafft dieses Riesenviech in 4,5 Sekunden. Das ist wirklich einfach krank, oder? Ich meine, das waren damals Supersportwagen. Ja. Ne? Hier dein F50-Vergleich.
3,9. Ne?
Ja, so. Und dann kommst du mit so einem Riesentrümmer da an und bist einfach fast gleich schnell.
Und du musst ja überlegen, so ein F50 in 3,9 auf 100 zu kriegen, musst du auch erstmal schaffen, weil der ist handgeschaltet. Der hat halt keine Fahrhilfen. Das Ding hier hat sogar eine Launch-Control.
Ja, ganz normal weg. Das
ist auch geil. Aber es ist ein 2,9 Tonnen schweres SUV, beziehungsweise Pickup in dem Fall. Du denkst, ja, Launch-Control braucht er schon, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Also ja, wahrscheinlich in einem Real-Life-Drag-Race würde der den F15 noch abziehen.
Ja, also wenn du so zwei Leinen reinsetzt, definitiv. Ja, das ist schon heftig. Jetzt hast du gerade schon so ein bisschen vorweggenommen. Leergewicht 2880 Kilo. Wie gesagt, lass das nochmal auf der Zunge zergehen. 4,5 Sekunden, 2880 Kilo.
Ja.
Wild.
Ja. Nicht ganz so wild ist dann der Topspeed.
Ja, ist bei 190 abgeriegelt. Wenn man sich die Reifen anguckt und das Auto an sich, versteht man es schon.
Ja.
Reicht dann wirklich.
Ja, das stimmt schon. Und wahrscheinlich, das wäre jetzt auch nochmal interessant, natürlich einfach zu wissen, wie viel so ein Ding einfach nur, wie viel es schaffen würde. Hat Hennessy doch locker probiert.
Ja, wahrscheinlich. So. Weiß ja auch nicht gar nicht, wo macht das der? Ich meine, die Leistung geht ja nicht aus.
Ja,
CW-Wert ist dann irgendwann auch scheißegal bei so viel Leistung.
Wahrscheinlich, ja.
Aber ich glaube, es ist halt ein sehr ungutes Gefühl.
Wenn du dann wahrscheinlich normalere Reifen aufziehst, dann kannst du wahrscheinlich auch ein bisschen schneller dann fahren, so, ohne dass du auch irgendwie einen Hörsturz bekommst. Ja, wäre wirklich mal, das wäre mal ein Experiment, das sollte man mal durchführen.
Ja, aber ich würde es nicht machen wollen.
Nee, sollte jemand anders durchführen und mich dann informieren.
Richtig, genau. Die Info hätte ich auch gerne.
Ja, und dann gibt es noch eine Zahl, die ich auch ziemlich krass finde, und die betrifft den Tankinhalt. Weil wir reden hier ja sehr oft über die kleinen Tanks und das ist ja bei uns eigentlich immer ein Kritikpunkt. Das ist jetzt hier bei diesem Auto nicht so relevant.
Nee, nicht so richtig. Wir haben 126 Liter. Das ist okay, finde ich. Das kann sich erstmal sehen lassen.
Wir haben dann mal so geguckt, also die angegebene Reichweite bei so einem vollen Tank ist so 400 bis 450 Kilometer.
Und das ist nämlich das Geile bei so einem Riesentank. Hast du direkt eine riesen Reichweite.
Ich stelle mir so vor, wenn der jetzt einen 40-Liter-Tank hat, also rechnest du das grob durch drei, dann wird es ja auch schon so 130 bis 150 Kilometer fahren können. Ja. Mega eigentlich.
Das ist top.
Ja, also ihr merkt schon, hier ist alles einfach, das hättet ihr jetzt wahrscheinlich nicht gedacht, hier ist alles einfach überdimensioniert.
Ja, bisschen also
größer.
Für deutsche Verhältnisse, ne?
Genau.
In Amerika wäre das alles so komplett normal eigentlich.
Das stimmt.
Ja, komplett normal vielleicht jetzt nicht, aber nicht so übertrieben wie hier.
Ja. Und damit müssen wir natürlich noch zum Preis kommen. Und das finde ich ja immer besonders interessant, das haben wir ja auch schon beim Challenger gesagt. Wichtig für mich ist natürlich immer für die Einordnung auch, was hat dieses Auto in den USA gekostet. Und da habe ich herausgefunden, dass der letzte Neupreis so knapp unter $100,000 lag. Also gar nicht so wenig, aber verglichen mit dem, was er hier gekostet hat, dann schon ein Schnapper. In Deutschland, wie gesagt, wurde das Auto offiziell nie angeboten, aber du hast mal rausgefunden, für wie viel die so ungefähr beim Importeur standen, ne?
Genau, richtig. Es gibt da ja nicht diesen klassischen Listenpreis, weil man den nicht ganz normal beim Händler einfach nur bestellen kann, sondern über verschiedene Importeure. Dementsprechend gibt es da auch so ein bisschen eine Spreizung. Und der Neupreis lag so in etwa zwischen 120.000 und 140.000.
Ja.
Ist schon eine Stange Geld. Andererseits, wenn man überlegt, was du hier alles drin hast und wenn man mal so deutsche SUVs dagegen setzt, da bist du ja ganz schnell bei 120.000 und da hast du in der Regel keine 712 PS.
Nee, sehr wahrscheinlich nicht.
Und auch tendenziell ein bisschen weniger Platz.
Auch das, ja. Jetzt ist natürlich aber interessant, für wie viel kann man aktuell so ein Fahrzeug kaufen? Und da haben wir natürlich mal einen groben Preisvergleich gemacht. Natürlich gibt es nicht ganz so viele Autos im Angebot, aber so gute 20 waren es, glaube ich, ne? Mhm. So in Deutschland zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Der günstigste T-Rex, den ich gefunden habe, der lag bei 86.900 Euro mit 72.000 Kilometern. Aber da geht natürlich noch einiges nach oben.
Genau, richtig. Also es macht erst Schluss bei 160.000, wo der Preis herkommt, weiß ich nicht genau. War dann noch ein Neuwagen tatsächlich. Ich weiß nicht, ob die jetzt schon wirklich so hoch gehandelt werden oder ob das einfach nur jemand versucht. Das kann man natürlich immer schwer beziffern. Aber ich sag mal, für ein vergleichbares Exemplar wie unser, wir haben ja vorhin von Patrick gehört, der hat etwa 16 gelaufen, da muss man immer noch so zwischen 110.000 und 120.000 auf den Tisch legen. Heißt also, das ist ziemlich wertstabil. Also ist ja eigentlich gerade so im ersten Jahr ist ja der Wertverlust in der Regel am höchsten. Das ist hier nicht der Fall. Also man kriegt fast den Neupreis wieder und das nach, ja, ich sag mal bummelig 20.000 Kilometern gefahren.
Ja. Jetzt wäre natürlich nur noch diese eine Info interessant. Wie groß ist das Interesse an diesen Autos? Weil ich glaube, der Kundenkreis in Deutschland, auch weil wir das Auto nun mal in der echten Welt mal fahren konnten, ist, glaube ich, schon eher klein.
Ja, glaube ich schon, aber ich glaube schon, dass sich dafür immer jemand finden wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es so ein Auto ist, was du hinstellst und in zwei Jahren nicht verkauft kriegst oder irgendwas, sondern klar wird es jetzt einen Ticken dauern, aber ich denke schon, dass du da deine Leute für findest.
Ja, vor allen Dingen, weil der T-Rex ja mittlerweile, das haben wir schon gesagt, eingestellt wurde und der Nachfolger, ohne dass wir ihn jetzt gefahren sind, aber zumindest auf dem Papier jetzt nicht mehr ganz so ansprechend ist, ne?
Nee, genau. Also das ist halt der Rhino oder RHO, auch einfach nur abgekürzt, hat kein Achtzylinder mehr, hat knapp 200 PS weniger, ne? Oder 534, was war das?
548 hatte, genau. Hat nur noch einen Sechszylinder, aufgeladenen Sechszylinder. Mhm. Ja, ist natürlich jetzt, wenn man es einfach mit diesem Monstrum vergleicht, schon ein ordentliches Downgrade. So, ne? Ja.
Haben wir natürlich mal wieder den Abgasregularien zu verdanken. Aber das ist natürlich echt so ein Ersatz, wo du sagst, den hätte man sich einfach komplett sparen können dann eigentlich.
Ja.
Also, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass irgendein T-Rex-Kunde dann angekommen ist, zu denen hat gedacht, den gebe ich in Zahlung, jetzt nehme ich den Rhino.
Ja, der Rhino ist ja, der hat einen kleineren Motor und dann auch noch weniger Leistung, das ist eigentlich perfekt. Ja,
perfekt. Den brauche ich.
Gut. Aber was mir noch so eingefallen ist, und damit können wir quasi auch aus diesem Kapitel einsteigen, würdest du eigentlich sagen, dass der Dodge Ram SRT10, ne, also der mit dem Viper-Motor, sowas wie der Urvater des T-Rex ist? Weil das war ja schon so ein krasser Pickup. Klar, natürlich mehr oder eigentlich nur auf die Straße fokussiert, dieser T-Rex ja jetzt auch wirklich so fürs Gelände. Aber halt einfach ein Pickup mit so einem giganten Motor geht ja schon in die Richtung, ne?
Ja, würde ich schon sagen, ja, auf jeden Fall.
Das ist übrigens auch ein mega geiles Auto, ja. Ne? Ram SRT10.
Finde ich auch.
Haben wir gerade erst in der letzten Folge drüber gesprochen, dass Björn so einen fährt. Also das wäre grundsätzlich auch nochmal ein richtig cooles Auto hier für den Podcast.
Und wäre auch keine Doppelung, weil es ist ja ein Dodge Ram.
Ja, klar.
Nicht einfach ein Ram.
Ganz was anderes.
Was auch immer. Ganz anderes Auto.
Und damit hätte ich gesagt, fahren wir los mit dem Ram T-Rex.
Fahren.
Wir steigen ein, drücken den roten Startknopf, ne? Und rot, wisst ihr ja, habt ihr hier schon gelernt, Gefahr.
Achtung, Achtung.
Und dieses Mal würde ich gerne mal anders beginnen, beziehungsweise euch wieder mitnehmen in diesen Moment. Wir sind damals also zu Patrick gefahren und auf dem Hof standen beide Autos. Und dann hat er gefragt, ja, wie wollen wir das machen? Wollen wir gleich beide Autos mitnehmen? Haben wir gesagt, jo, perfekt. Und dann meinte er, ja, er wird dann erstmal den Challenger fahren. Und wir können ja sonst erstmal mit dem Ram hinterherfahren. So, und dann weiß ich noch, du bist zuerst gefahren und wir waren noch auf dem Hof. Wir sind ja quasi, du hast ja gerade nur mal zurückgesetzt und fährst so aus dem Tor raus, hattest schon so ein übelst breites Grinsen im Gesicht, guckst so rüber und sagst, ich fühle das hier richtig.
Jo. Das war also, wirklich vom ersten Moment abgeholt irgendwie.
Redneck Luca war da direkt abgeholt.
Der, ne? Wurde komplett geweckt in mir. Ich weiß auch nicht, ich hätte am liebsten in die Luft geschossen erstmal ein paar Mal. Da, ich weiß nicht, dieses Feeling, du sitzt halt einfach so krank hoch, dann dieser Motor, der einfach wirklich einfach nur brachial klingt, ihr habt es ja nun am Anfang gehört, da kommen wir gleich nochmal ein bisschen genauer zu, es ist einfach wirklich, es ist nicht vergleichbar. Also okay. Ich bin noch kein Auto gefahren, was doch nur annähernd dieses Feeling so mitbringt. Ich fand's mega.
Ja, da hat man gemerkt. Dieser Blick so rüber wie so ein kleiner Junge, so, ich feiere das hier richtig.
Ja.
Ja, dann nimm uns doch mal mit. Also nachdem du dann quasi unbeschadet vom Hof kamst, weil das muss man auch noch dazu sagen, das Tor an und für sich, wir sind ja vorhin mit deinem Auto durchgefahren, das war ein riesen Tor. Ja, und dann fährst du mit dem Auto durch und denkst, okay, muss schon ein bisschen gucken.
Ja, das war wirklich erstmal so, ich war auch so losgefahren, dachte ich mal so, hä, war das eben auch schon so schmal? Muss ich erstmal genauer gucken, ich wollte jetzt nicht gleich schon direkt den Spiegel abfahren, so auf den ersten 3 Metern. So, das haben wir dann erstmal gemeistert und dann war es wirklich, dass man erstmal sich so ein bisschen an die Abmessung gewöhnen musste. Weil das war jetzt doch ein leichter Umstieg. War ein bisschen anders, ist man nicht ganz so gewohnt. Zum Glück sind wir direkt erstmal so ein bisschen ländlich unterwegs gewesen. Also war jetzt nicht, dass wir direkt in irgendeine Großstadt reingefahren sind oder irgendwas. Dadurch ging's, aber es war halt so, man ist losgefahren, erstmal gedacht, Mensch, diese Landstraßenspuren, die kamen mir immer breiter vor. Da muss man erstmal irgendwie zwischen den Linien bleiben. Also hat einen kleinen Moment gedauert, aber wie gesagt, ich habe es trotzdem direkt gefühlt.
Ich muss auch sagen, ich bin ja erst ein ganzes Stück später gefahren, weil ich dann ja erst nochmal in den Challenger umgestiegen bin. Als ich dann da eingestiegen bin auf den Fahrersitz, also erstmal habe ich mich im ersten Moment wirklich so ein bisschen verloren gefühlt in diesem riesigen Auto. Und dann habe ich echt gedacht, okay, es ist wirklich schon für ländliche Straßen ist das Ding ja ein richtiger Trümmer.
Ja.
Also ich hatte da wirklich hin und wieder schon das Gefühl, nicht, dass ich immer so einen kleinen Leitpfosten mitnehme. Das würdest du auch gar nicht spüren in dem Ding. Ne?
Das ist einfach nicht. Oder so einmal kurz durch den Radkasten, bababab, ciao.
So, ja. Und dann habe ich wirklich, ich bin dann natürlich auch gebeutelt hier mit meiner Wohnsituation in Hamburg. Da habe ich noch so kurz drüber nachgedacht. Dachte so, ja, stell dir mal vor, du fährst damit jetzt abends hier durch Eimsbüttel und suchst einen Parkplatz.
Mhm.
Also erstmal würdest du wahrscheinlich unendlich weiterfahren, bis der Tank leer ist. Und wahrscheinlich hättest du in diesem ganzen Prozess so 3-4 Radfahrer mitgenommen,
mhm,
paar Außenspiegel abgedübelt und wärst wahrscheinlich irgendwie zweimal rückwärts wieder rausgefahren, weil du irgendwo nicht durchkämst.
Ja, mit Sicherheit. Also wirklich komplett sicher.
Das Ding ist wirklich so gigantisch. Ihr müsst euch das hier nur noch mal reinziehen. Wir haben jetzt schon häufig gesagt, das ist groß, Monster, bla bla bla. Diese Breite von 2,24 Meter, jeder von euch kennt ja Autobahnbaustellen. Früher waren diese Autobahnbaustellen die Spuren 2 Meter.
Mhm.
So, 2 Meter. Mittlerweile gibt es viele, die sind 2,10 oder auch mal 2,20. Das passt nicht, mhm, mit diesem Auto.
Muss rechts bleiben.
Und da reden wir nicht über die Spiegel, die darüber rausragen. Das ist nur die Spurweite von diesem Auto. Passt einfach nicht.
Ja.
Junge, das ist wirklich krank. Also ernsthaft, das war, bis zum Ende bin ich dieses Gefühl nicht komplett losgeworden, dass ich immer dachte, okay, ich muss wirklich extrem darauf achten, dass ich hier mit diesem Auto in der Spur bleibe, beim Abbiegen nichts mitnehme und so. Da merkst du einfach wirklich, das ist für vollkommen andere Verhältnisse gebaut.
Ja, und deswegen kann man jetzt nach all der Zeit das mal ein bisschen auflösen. Wir haben ja gerade gesagt, ich bin als erstes den Ram gefahren und danach den Challenger.
Mhm.
Und deswegen kam mir wirklich der Challenger erstmal handlich vor. Ich dachte wirklich, oh, krank, das ist ja so ein wieselflinkes Auto hier. Ja. Weil wenn du die ganze Zeit, wir waren ja relativ lange unterwegs, wenn du die ganze Zeit mit dem Ram fährst, denkst du dann wirklich, das andere, ja, krank. Das ist wie ein Lotus Elise.
Ja, für mich war es halt umgekehrt.
Genau, für dich war es halt andersrum. Deswegen hast du erstmal gedacht, okay, krass, der ist ja schon recht wuchtig und behäbig. Und oh Junge, der ist krank, noch viel wuchtiger. Und für mich warst du die ganze Zeit Ram gefahren, dachte ich, krank. Und der andere ist ja echt total schmal.
Ja. Nachdem ich mich dann so ein bisschen akklimatisiert habe, wie gesagt, komplett konnte ich das nicht ausblenden, bis zum Ende nicht, da habe ich mal gedacht, okay, das ist ja so das typische Vorgehen, wie wir das eigentlich mal machen, dann wechsle ich mal so ein bisschen durch die Fahrmodi, ne? Da hast du links neben dem Lenkrad unten halt so ein Schalter. Ja, komplette Überforderung.
Mhm.
Also wirklich komplette Überforderung. Ich weiß nicht, 8, 9 Fahrmodi stehen da zur Wahl. Du klickst dich da durch, dann hast du irgendwie Matt, dann hast du irgendwie Bacher, Snow. Ich habe eigentlich nur irgendwie geguckt, was es sonst noch so gibt. Dann bin ich mal im Sportmodus gefahren. Letztendlich wirklich große Unterschiede, muss ich euch leider mitteilen, konnte ich nicht rausfahren.
Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn Jan schon überfordert mit den Fahrmodi war, wie es bei mir aussah. Ich habe angefangen, darin rumzufuchteln da, habe diese ganzen Sachen da gesagt, okay, ich verstehe nichts. Hab dann einmal kurz auch tatsächlich Sport einmal drin gehabt, habe gedacht, ja, ich merke keinen großen Unterschied, ja, wieder zurück auf Auto und habe gedacht, ich fahre einfach. Das ist mir zu blöd.
Also ich habe jetzt extra noch mal mich für euch ein bisschen eingelesen, nicht zu tief, aber es soll auf jeden Fall eine unterschiedliche Kraftverteilung in den einzelnen Modi geben. Im Sportmodus beispielsweise 30-70 Kraftverteilung von Front zum Heck. Im Snow-Mode sind es 45-55. Ja, also ihr könnt euch vorstellen, auf normalen asphaltierten Straßen, auch wenn die zeitweise ein bisschen feucht, aber auch wirklich nur leicht waren, mit diesen 325er Reifen, also da hat man einfach keinen Unterschied gespürt. Das ist wahrscheinlich dann im Gelände vielleicht nochmal von Relevanz oder eventuell eben auch bei Schnee. Aber das ist jetzt wirklich kein typisches Auto, was du irgendwie querfahren kannst.
Ja, kommt doch mal, wie viel Platz du hast, ne?
Ja, wenn du eine Wüste zur Verfügung hast, dann vielleicht.
Und dann wird es mit dem Schnee schwierig, aber ja.
Ja.
Aber dafür gibt's ja diese ganzen verschiedenen Modi, sag ich mal. Du brauchst einfach riesengroße Flächen, so wie du es in Amerika ja hättest, wo dann verschiedene Untergründe sind. Und da wirst du es wahrscheinlich dann auch spüren und die Unterschiede merken. Das konnten wir natürlich jetzt hier schwer testen. Wir konnten auch schlecht irgendwie quer einfach über den Acker ballern erstmal und gucken, was da sich so verändert. Wir sind halt tatsächlich auf die normalen Straßen angewiesen gewesen, leider.
Was wir euch aber sagen können ist, dass das Ding natürlich standesgemäßen Grip hat und dass das Ding wirklich brutal anschiebt. Ne?
Jo.
Also, wir haben es nicht nachgemessen, ich zumindest nicht, aber diese 4,5 Sekunden würde ich ihm abnehmen.
Ja, ich auch komplett. Also, der schießt wirklich sowas von vorwärts und das ist halt so surreal, weil du halt da drin sitzt in diesem riesen Koffer. Klar hast du die ganze Zeit diesen Sound, der ist sehr präsent, dadurch merkst du schon, okay, hier ist was los, aber du denkst halt nicht, dass der so vorschiebt, also so wirklich nach vorne geht. Und der knickt auch hinten so richtig ein. Das finde ich auch so geil. Du guckst erstmal so gefühlt so Richtung Himmel und dann ballert das Ding nach vorne. Krank.
Und das fühlt sich, das ist halt so ein bisschen dieses, das haben wir ja auch schon häufig gesagt, die Zahlen sind das eine. Aber wie sich etwas anfühlt, das kann man natürlich in Zahlen nicht irgendwie beschreiben. Und in so einem riesigen Auto mit diesem ganzen Luxus um einen herum fühlen sich diese 4,5 Sekunden viel schneller an, als in einem Sportwagen beispielsweise, ne, wo alles irgendwie gedämmt ist oder so. Du sitzt halt in diesem mit allem drum und dran ja locker über 3 Tonnen schweren Auto und das Ding marschiert einfach nur nach vorne. Es ist krank. Mir fällt da wirklich diese eine Situation ein, wo wir schon gewechselt hatten, wo du den Challenger gefahren bist und ich im T-Rex vorne saß. Wir sind auf so einer Landstraße auf eine andere Landstraße abgebogen. Es war ein bisschen feucht und ich konnte halt einfach durchjallern, so, und hab noch so gedacht, guck nach hinten und seh, wie du gar nicht hinterherkamst, ne?
Das war witzig, da haben wir tatsächlich auch in der Challenge, weil genau über die habe ich auch berichtet, über die Situation, wo du mir komplett weggefahren bist und ich war dann nur am Schalten, weil ich irgendwie Traktion war, ich war im vierten Gang immer noch weggegangen, weil es halt, wie gesagt, so leicht feucht war einfach nur, ich hatte gar keine Chance mitzu, also nicht mal ein bisschen, du warst einfach gefühlt schon im nächsten Dorf und ich war immer noch da am Struggeln, also das Ding marschiert echt krank und Traktion ist wirklich überhaupt kein Thema.
Ja.
Und das ja trotz dieser grobstolligen Reifen auf dem Asphalt. Das ist ja eigentlich, sag ich mal, jetzt nicht unbedingt perfekt von den Bedingungen her, aber das juckt den gar nicht.
Ich muss wirklich sagen, dieser Motor, das haben wir ja auch schon in der Challenger-Folge gesagt, es ist einfach so eine Urgewalt von einem Motor. Ne? Ja. Also es ist irgendwie eigentlich ja nicht das, worauf ich so stehe. Ich mag ja eigentlich sonst eher so filigrane Motoren, so Hochdrehzahl, bla bla bla. Aber so ein Kompressor ist einfach was Geiles. Es ist ein geiles Konzept.
Ja. Ist irgendwie einfach mega beeindruckend irgendwie, ne?
Es ist irgendwie so eine Urgewalt. Das fühlt sich ganz anders an, auch als halt ein Sauger, logischerweise, aber auch völlig anders als ein Turbo. Es hat halt so eine ganz eigene Charakteristik.
Und ich finde halt gerade in so einem Auto passt das einfach extrem gut. Deswegen zum Beispiel bei dem Challenger, um nochmal wieder den Vergleich zu ziehen, war es ja so, es soll halt irgendwie so ein bisschen so ein Sportwagen sein und da passt eigentlich so ein Dampfhammermotor nicht ganz so gut. Also zumindest nicht für unsere Geschmäcker, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Mhm. Aber gerade in so einem riesen Trümmer passt das einfach mega gut zusammen irgendwie. Weil da wäre jetzt so ein Hochdrehzahlmotor einfach überfordert. Der würde da, das würde ewig dauern, bis da mal was passiert, dann schreit er dich komplett an. Das macht irgendwie keinen Sinn. Der muss schon diesen Dampf einfach haben vom Kompressor halt.
Ja. Ja, es ist wirklich, also es ist einfach ein Gedicht und Schaltung muss man dazu sagen, also wie man es von so einer ZF 8-Gang-Automatik gewohnt ist, mega unauffällig, einfach zuverlässig gut. So,
ja, ne? Komplett erhaben. Ich muss sagen, ich habe tatsächlich einmal den manuellen Modus probiert mit den Schaltwippen. War jetzt nicht so überzeugend, das war schon ganz gut zeitversetzt. So habe ich irgendwie auch so erwartet. Andererseits, wenn man jetzt hört ZF-Getriebe und so, denkt man, hätte ich vielleicht schon ein bisschen schneller erwartet, aber andererseits ist es aber ja auch scheißegal bei dem Auto. Kommst du eh nicht auf die Idee, sagst, jetzt schalte ich immer die Gänge durch.
Ich glaube wirklich, dass das wahrscheinlich jeder irgendwie ein, zwei Mal testet und dann auch sagt, ja gut, habe ich jetzt ja gemacht und das geht schon so. Die Automatik weiß schon, was zu tun ist.
Genau, richtig. Und der hat eh so viel Drehmoment. Also ist jetzt auch, selbst bei einem Überholvorgang, ist jetzt nicht so, dass du vorher unbedingt im richtigen Gang sein musst, um das zu schaffen. Es ist scheißegal, in welchem Gang du bist.
Ja, da kommt man immer vorbei.
Ja, ne? Richtig.
Tatsächlich, bei all dem Lob für den Motor vor allem, ist tatsächlich ein anderes, ja, Feature ist es ja nicht, ein anderes Bauteil vielleicht, ist das der bessere Begriff, um es zu umschreiben, mein Highlight, und das ist das Fahrwerk. Mhm. Dieses Fahrwerk ist Ja, also sowas bin ich noch nicht gefahren, kann ich euch sagen. Das ist natürlich so ein ultra besonderes Fahrwerk, können wir gleich nochmal ein, zwei Sachen zu sagen. Aber erstmal, wie sich das anfühlt, das schluckt alles weg und ist trotzdem nicht so ein schwammiges Fahrwerk, wo du das Gefühl hast, das Auto schwimmt irgendwie auf oder so. Es ist total faszinierend. Das ist wirklich so, haben vielleicht die ein oder anderen von euch mal gesehen, es gibt so Videos von diesen Bacher-Trucks, wenn die ihre Rennen da fahren, irgendwo in der Wüste, wo wirklich, das sind einfach nur so Wellenhügel, die fahren da so drüber und die Karosserie ist eigentlich die ganze Zeit in der gleichen Position und die Achsen machen die ganze Zeit so.
Ja, die Räder tanzen in alle Richtungen und die Karosserie bewegt sich nicht. Ja.
Und das ist natürlich jetzt nochmal krasser, aber so ähnlich fühlt sich das schon an bei diesem Ram T-Rex.
War ja tatsächlich auch so ein bisschen das Vorbild von dem Fahrwerk. Ne? Es wurde ja auf dieser Basis quasi entwickelt, dass es so ein bisschen wie diese Bacher-Trucks sich verhalten soll, weil es tatsächlich eher für schnelle Geländefahrten ausgelegt ist. Nicht dieses klassische Kraxeln, sondern wirklich halt durch eine Wüste, wie du eben schon gesagt hast, oder sonstiges durchzuballern. Dafür wurde das gemacht.
Ja.
Und das ist sehr gut gelungen, würde ich sagen.
Absolut. Ich habe dazu noch mal ein Zitat gefunden aus der Pressemitteilung, fand ich auch noch mal, das beschreibt das Ganze, ist natürlich ein bisschen technisch. Da haben sie geschrieben, das Fahrwerk wurde von Bilstein speziell für den extremen Offroad-Einsatz entwickelt und lässt sich adaptiv regeln. Externe Behälter für die mit Stickstoff gefüllten Stoßdämpfer verbessern die Leistung der Dämpfer. So, also da merkt ihr schon, ohne dass ich jetzt der riesige Offroad-Experte bin, da ist Hirnschmalz reingeflossen, ne?
Mhm.
Und ich habe auch nochmal nachgeschaut, Federwege an der Vorderachse 33 cm Federweg und an der Hinterachse sogar 35 cm. Also das ist schon amtlich. Und es gibt noch ein System, auch das habe ich persönlich, aber wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht der Offroad-Jan, habe ich zum ersten Mal gehört, heißt Jump Detection. Und dabei erkennt das Auto, wenn jetzt beispielsweise über eine Kuppe oder so alle vier Räder in der Luft sind und verhindert, dass halt Schäden entstehen.
Mhm.
Also da wurde wirklich an alles gedacht, ne?
Ja, da merkt man, das ist nicht einfach nur so, okay, wir hauen einen großen Motor rein, fertig, sondern der wurde wirklich richtig durchengineert, dass der halt das machen kann, wofür er halt gebaut wurde.
Ja.
Und das finde ich schon cool, das macht es halt direkt nochmal interessanter, das Auto.
Was natürlich ein bisschen schade ist, ist, dass wenn man sowas alles hört und man jetzt wirklich dann aber nur auf Landstraßen unterwegs ist, ne?
Ja.
Das ist ja wieder so ein klassisches Auto, wo man sagt, okay, damit musst du eigentlich mal wirklich nicht in so ein klassisches Gelände, weil dafür ist er eben nicht gebaut, wie du schon gesagt hast, nicht so ein Kraxelgelände, sondern wirklich gefühlt einfach so eine Wüste, um da mal so schnell durchzuballern, auch mal so einen kleinen Jump zu machen und so, weil ich glaube, genau das ist dann natürlich das, wo so ein Auto richtig brilliert.
Ja. Würde ich auch extrem gerne mal machen. Ich wette, das kann der sehr, sehr gut.
Ja, leider hatten wir jetzt hier gerade keine Wüste zur Verfügung. Ne?
Nee, sind relativ wenige in Norddeutschland leider. Ne? Komisch eigentlich. Das Klima würde es ja hergeben. Ne?
Ja, absolut. Jetzt denkt ihr wahrscheinlich, okay, krass, also alles mega. Ja, also ich habe noch zwei Sachen, die ich zumindest hier nochmal anbringen würde. Zum einen die Bremse. Du hast ja zum Beispiel eben gesagt, da wurde nochmal was gemacht und so, ne, damit die auch nochmal ein bisschen verstärkt ist und so. Ich jetzt
nee, also die wurde nur besser gekühlt durch die Radhäuser.
Ah ja, okay. Vielleicht haben wir nicht genügend Kühlung reinbekommen. Ich fand, die Bremse fühlte sich für dieses riesige Auto ein bisschen unterdimensioniert an.
Ja, also bei den ersten Bremsungen geht's, aber ich sag mal, sobald du die ein bisschen auf Temperatur hast, ist schon vom Gefühl so ein bisschen Richtung teigig so. Also ja, es ist natürlich einfach ein 3-Tonnen-Viech.
Ja.
Das ist klar, das muss erstmal gebremst werden. Aber das ist, finde ich, auch so ein bisschen wie der klassische Ami.
Mhm.
Alles wird einfach geisteskrank dimensioniert. Und bei den Bremsen ist wieder so, ja, die Bremse passt.
Wir haben ja viel Platz.
Genau. Und wäre schon schön, wenn man da vielleicht auch ein bisschen mal nacharbeiten würde, weil es, glaube ich, auch ganz geil ist, wenn du jetzt irgendwo komplett langbretterst, irgendwie in der Wüste oder wo immer, dass du vielleicht trotzdem auch mal zum Stehen kommst. Auch wenn da Platz ist, wäre jetzt schon ganz schön.
Wäre nicht schlecht, ja. Also da, das war so das eine, wo ich gesagt habe, okay, fühlt sich jetzt nicht ganz so passend zu dem Rest an.
Mhm.
Und das andere ist tatsächlich die Lenkung. So ein bisschen, also so eine Tendenz ins Schwammige, gerade auch so um die Mittellage wiederum. Ich hätte das nämlich eher von dem Fahrwerk erwartet, dass du halt so beim Fahrwerk halt das Gefühl hast, das schaukelt so auf oder so. Gar nicht. Aber die Lenkung war mir so, dass ich dachte, ja, könnte für mich ein bisschen direkter sein.
Okay, krass. Da sind wir uns mal nicht einig. Weil ich fand die wirklich überraschend präzise, nicht im klassischen, natürlich jetzt nicht wie bei einem Sportwagen, das ist klar, das darf man nicht irgendwie jetzt hier in einen Topf werfen, aber ich fand, für so ein Riesenviech, finde ich, konnte man den schon echt gut positionieren, das hätte ich mir anders vorstellen. Also ich habe mir die so ein bisschen also entkoppelter vorgestellt. Ich sag mal so ein bisschen wie beim 500e aus der ersten Folge. So, das war sowas, was ich erwartet hätte. So am Lenkrad, so ein bisschen so busmäßig, so in alle Richtungen. Es passiert eigentlich wenig. Und das fand ich nämlich gar nicht. Klar, es ist nicht per Definition eine präzise Lenkung. Da sind wir uns, das ist vollkommen klar. Ich glaube, jeder, der sich gerade die Bilder vielleicht von dem Auto anguckt, dem sollte bewusst sein, dass sich so ein Auto nicht jetzt übelst präzise fährt. Aber ich finde, für das, was es ist, fand ich die Lenkung besser, als ich es erwartet hätte.
Okay. Ja, wie gesagt, also vielleicht waren dann auch meine Erwartungen da ein bisschen zu hoch, weil da hätte ich dann gedacht, okay, vielleicht wird es ein bisschen direkter, aber ist ja auch mal ganz gut, wenn wir vielleicht mal nicht einer Meinung sind.
Ja, das stimmt.
Ja, und wenn ich jetzt hier so meine Notizen durchgehe, wir könnten natürlich jetzt noch, und das ist ja wirklich ein absolut wichtiges Thema bei diesem Auto, über den Verbrauch reden. Patrick ja auch gesagt, der Kraftstoffverbrauch, ne, ist aber nicht optimal. Ich habe mal durchgeklickt durch das Display. Also auf unserer Fahrt, willst du mal schätzen? Würde dich vielleicht überraschen.
30.
22,5.
Hey.
Die Sparfüchse.
Krass.
Ganz cool, ne? Also, gar nicht so viel. Ich hätte auch gedacht, locker 30.
Ja, okay, und wie kommt das dann mit der Reichweite hin?
Tja, vielleicht sind wir danach, haben die Reichweite ein bisschen hochgefahren und
kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen.
Patrick ballert damit geisteskrank rum.
Ja gut, das kann sein, aber okay, hätte ich nicht gedacht, das ist ja total moderat, können wir sagen. Eben, ne?
22,5 Liter für einen 712 PS 3 Tonnen schweren Pickup mit Gigantenreifen.
Ja, ich verstehe das Problem gar
kann
nicht.
Kann man gar nichts sagen.
Ja, total sparsam, finde ich gut. Ja, aber war das Langzeitverbrauch oder war das wirklich nur von unserer Fahrt?
Es war nur der von unserer Fahrt.
Gut.
Ja, ne?
Siehste.
Kannst du mal sehen.
Ja. Was wir jetzt aber noch gar nicht so richtig behandelt haben, war der Sound, ne?
Ja, klar.
Weil das haben wir nämlich noch gar nicht gesagt, glaube ich. Oder vielleicht habe ich auch irgendwie geschlafen kurz zwischendurch. Aber der hatte ja auch keine Serienabgasanlage, das muss man dazu sagen. Du hast zwar erwähnt beim Soundcheck, dass er eine Klappenabgasanlage hat, aber das war nicht die normale, sondern es war eine nachgerüstete. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht den Hersteller, weißt du das?
Nee, weiß ich auch nicht.
Ich sag mal so, hat sich gelohnt auf jeden Fall diese Investition.
Ja, ich glaube, das kam ja schon beim Soundcheck ganz gut rüber. Auch der Unterschied zwischen Klappe zu, Klappe auf ist doch markant, könnte man sagen.
Ja, ne?
Und im Auto drin ist es einfach mega brutal.
Ja, ist komplett krank. Witzigerweise ist der Kompressor gar nicht so krass wahrzunehmen, wie es jetzt bei dem Challenger zum Beispiel der Fall war.
Weil der ja auch noch diese dicke Plastikabdeckung hat.
Das wird sein, genau.
Fällt alles raus.
Das wird die gewesen sein. Dafür ist aber halt der Auspuff viel präsenter als beim Challenger. Jo. Und was auch noch damit reingespielt hat, richtig cool, es gibt so ein geiles Feature, dass du die Heckscheibe nämlich zur Seite fahren kannst. Also so einen kleinen Teil in der Mitte von der Heckscheibe. Kannst du auch elektrisch natürlich zur Seite fahren. Und dann hast du natürlich das volle Erlebnis. Und das ist richtig geil. Du hast halt keinen Wind im Auto, du hast keinen Regen im Auto oder sonstiges, wenn es nass wäre. Du hast einfach nur diese kleine Heckscheibe und dann kommt der Sound nochmal komplett durch. Also ich bin die ganze Zeit mit offener Heckscheibe gefahren. Krank. Ja. Also wirklich, der Sound ist vom anderen Stern. Klingt sowas von brutal. Mega.
Ja, muss ich auch sagen. Also der Sound ist wirklich krass. Und vor allen Dingen, das finde ich ja immer ganz cool, ist halt wirklich dieser Unterschied zwischen geschlossener und geöffneter Klappe wirklich riesig, weil wenn du dann doch mal eine längere Strecke vielleicht fahren willst und du bist auf der Autobahn, dann willst du ja vielleicht, selbst wir wollen dann nicht permanent angeschrien werden von dem Auto, dann machst du Klappe zu, dann war auch kein Dröhnen im Auto, ne? Ich bin mal auf der Autobahn einmal kurz mit geschlossener Klappe gefahren, um das mal zu testen. Das war dann wirklich für dieses Auto relativ human.
Ja. Was mir dann aber aufgefallen ist, dass man dann relativ laut die Reifen gehört hat, ne?
Ja, irgendein Tod musste sterben. Ja,
das denke ich so. Da lasse ich mich lieber zubrüllen wieder.
Wir sprechen nochmal, wenn du irgendwie von hier nach München fährst und da irgendwie mit Tinnitus da ankommst und sechsmal getankt hast.
Ich wollte gerade sagen, das kommt auch dazu.
Ja. Ja, also Sound auf jeden Fall ultra geil. Also richtig, richtig gut.
Jo.
Hast du noch was?
Ich würde sagen, das war's eigentlich schon.
Ja, dann starten wir auch noch mal mit so einem richtigen High quasi ins Fazit rein.
Jo.
Fazit.
Also, erstmal ultra geil, so ein Auto mal gefahren zu sein. Du hast es, glaube ich, auch schon mal gesagt am Anfang des Podcasts. Ich bin auch noch nie was Vergleichbares gefahren, so Ami-Pickups generell wenig und erst recht nicht so ein Ballermann-Ami-Pickup so. Und ich muss zugeben, ich kann schon verstehen, was einen an so einem Auto reizt. So, es ist einfach völlig anders als alles, was man so kennt. So, also es ist komplett halt eine andere Welt einfach. Und auch wenn ich immer wieder zu dem gleichen Schluss grundsätzlich komme, ich kann mir halt einfach nicht vorstellen, in Deutschland und erst recht nicht hier in Hamburg so ein Auto zu fahren. Ne? Also selbst wenn man sagt, okay, ich bin unvernünftig und ich scheiß auf Konventionen und alles, es ist einfach, glaube ich, im Alltäglichen ist es nicht umsetzbar, so ein Auto hier zu bewegen. Aber ich muss zugeben, dass ich schon angefixt bin. Also vor allen Dingen Motor, Sound, Fahrwerk. Das ist so eine Kombi, wo man sagt, das bockt schon richtig. Plus, und das war eigentlich so der größte Aha-Effekt, dass die Materialauswahl und die Verarbeitung bei diesem Auto auch passt, auch angesichts des Preises. Das ist viel, viel besser als beim Hellcat. Muss ich wirklich sagen, geiles Auto. Und das hat mich eigentlich am allermeisten überrascht, wenn ich jetzt den Vergleich ziehen müsste zwischen den beiden Autos, die wir am gleichen Tag gefahren sind, T-Rex oder Hellcat. Ich würde nicht mal überlegen. Ich würde auf jeden Fall den T-Rex nehmen. Und das hätte ich vorher nie gedacht. Mhm. So, weil ich immer gedacht hätte, ja, was will ich mit so einem Pickup, ne? Also von daher, nach wie vor, ich würde mir das Auto nicht kaufen. Ich könnte mir auch kein Szenario jetzt hier in Deutschland vorstellen, wo ich mir so ein Auto kaufen würde. Aber wenn man mir die beiden Autos hinstellen würde und sagen würde, hier, nimm einen, wie gesagt, keine Sekunde würde ich überlegen, würde den T-Rex nehmen. Mhm. Dann müsste ich aber aufs Land ziehen oder in die USA.
Ja, ganz witzig, wo du gerade schon diesen Vergleich gezogen hast. Mir ging es genauso. Man muss dazu sagen, wir sind ja tatsächlich ursprünglich eigentlich hauptsächlich wegen des Challengers in Kontakt getreten und wollten auch wegen dem herkommen. Und dann haben die beiden uns den Ram noch angeboten. Wir haben auch noch einen Ram T-Rex, ist der für euch auch interessant. Und wir haben gedacht, ja, mega cool, klar, wenn wir schon da sind, zwei Fliegen mit einer Klappe, ist ja top. Und am Ende hat mich auch der Ram noch viel mehr abgeholt als der Challenger. Also das war eigentlich insgesamt das viel rundere Paket irgendwie so. Es war halt, es passt alles sehr gut zusammen. Die Qualität des Fahrzeugs ist extrem gut irgendwie. Also sowohl von den Materialien innen, aber auch von diesem Ganzen, wie, was wir schon eben hatten, wie der durchengineert ist. Also auch vom Fahrwerk, von diesem Ganzen. Das ist richtig durchgezogen, von Anfang bis Ende. Und nicht so, okay, wir haben hier einfach nur ein Auto, hauen einen riesen Motor rein, fertig. Das ist das, was ich eigentlich auch so ein bisschen erwartet hätte bei dem. Ich hätte gedacht, okay, ist halt einfach jetzt ein bisschen höher gelegter Pickup, Breitbau, großer Motor, fertig, los geht's. Und das ist halt gar nicht. Also es ist wirklich von vorne bis hinten richtig stimmig. Ich muss sagen, ich könnte mir echt vorstellen, mir den zu kaufen. Niemals, wenn ich jetzt in der Stadt lebe, klar, das macht keinen Sinn. Aber irgendwo so ein bisschen ländlicher, auch in Deutschland, würde ich schon komplett fühlen. Also ich habe den wirklich komplett gefühlt. Das heißt jetzt nicht, ich will morgen losrennen und ziehe aufs Land und will mir den kaufen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, so einen zu haben. Ja, also da wurde der innere Texaner in mir auf jeden Fall komplett geweckt.
Ich sehe dich da auch drin.
Ja,
siehst du. Also ernsthaft, dich sehe ich da richtig drin. So in diesem Auto so, kommst du auch noch vorgefahren. Ja, doch. Hinten deine, was hast du dann, was trinkst du am liebsten? Becks, Jever.
Ach so, ja, genau.
Bud Light willst du
auf jeden Fall kein Bud Light, nee, das nicht. Nee.
Ja.
Also ich seh mich da auch drin. Wie gesagt, also ich fand's komplett stimmig. Das Auto hat mich von vorne bis hinten komplett abgeholt. Was ich echt überraschend fand, habe ich vorher nicht so gedacht. Also eigentlich denke ich immer so, Pickup, ja, braucht man irgendwie nicht so richtig. Aber wenn Pickup, dann genauso. Also das ist für mich wirklich Peak-Pickup.
Ja, wahrscheinlich schon. Also nach wie vor bin ich bei dir. Pickup, ja, sehe ich halt gar nicht. Aber das Auto an sich hat mich schon angefixt. Deshalb die Frage, auch wenn es jetzt schon relativ überflüssig erscheint, hattest du Fahrspaß?
Absolut. Und du?
Auch deutlich mehr als erwartet, muss ich gestehen.
Ja.
Von daher für uns USK-Newbies, muss man ja sagen, wirklich, es wurde quasi wie so eine Tür zu einer anderen Welt geöffnet, wo wir jetzt mal reingeschnuppert haben. Und ich glaube, wir beide zumindest jetzt von diesem Ram doch deutlich überrascht wurden.
Und das ist ja das Coole, wenn man halt so viele verschiedene einfach mal fährt, dass man wirklich sowas, was man so gar nicht auf dem Zettel hatte, auf einmal merkt, krank, okay, doch irgendwie deutlich geiler, als ich gedacht hätte.
Ja, absolut. Das ist ja auch das Ziel, was wir hier versuchen wollen, nicht nur für uns herauszufinden, sondern auch euch zu vermitteln. Und da ist natürlich so diese, allein dieses Spektrum, ich habe mir das jetzt nochmal so angeguckt, wenn du jetzt überlegst, so die letzten 3 oder 4, nehmen wir nochmal den LaFerrari mit rein, die letzten 4 Folgen, was für ein Spektrum an Autos nur diese 4 Folgen abdecken. Ne? Mhm. Also einmal hast du ein Hypercar, jenseits von Gut und Böse in allem, dann hast du mit dem Alpina so ein absolutes Daily-Traumauto, mega luxuriös, mega schnell, mega verschliffen. Dann hast du diesen Beetle, der einfach so komplett skurril wahnsinnig ist irgendwie. Und dann hast du das Ding jetzt heute, den Ram T-Rex. Einfach so ein Monster-Pickup mit ultra viel Leistung. Also diese Bandbreite an Autos, geil.
Ja, komplett.
Ja, ich hoffe, oder wir hoffen, ihr findet das auch so geil.
Ja, wollen wir doch hoffen, ja, auf jeden Fall. Wäre traurig, wenn nicht. Und ich würde sagen, wenn man jetzt schon mit Blick auf die nächste Folge geht,
ja,
ist ja auch nochmal in eine komplett andere Richtung wieder.
Ja, ich würde sagen, guck mal, in dieser Folge, ne, das, die nächste Folge ist ja unsere Weihnachtsfolge. Und auch wenn wir das eigentlich nicht mehr machen, weil ihr ja gleich den Sound hört, einen kleinen Teaser erlauben wir uns, okay?
Oha,
okay. Einen ganz kleinen. Also, wir sagen euch, das Auto ist auf einem Level mit dem LaFerrari. Vielleicht nicht ganz so schnell, aber deutlich seltener und ähnlich wertvoll.
Mhm.
Ja, jetzt könnt ihr auch mal überlegen.
Und dann würde ich sagen, hören wir jetzt mal rein, ne?
Hätte ich auch gesagt. Jetzt Sound ab.
Noch mehr Hinweise gibt es jetzt aber nicht.
Nee, ihr könnt jetzt ein bisschen überlegen, in euch gehen, mal gucken, ob jemand drauf kommt. An Weihnachten hört ihr dann die Auflösung und wir sagen an dieser Stelle nochmal vielen Dank an Patrick und Michael fürs zur Verfügung stellen der beiden Autos, muss man ja auch sagen. Wirklich für uns komplett neue Welt. Hoffentlich nicht der letzte Kontaktpunkt mit solchen US-Cars. Jetzt müssen wir eigentlich nochmal irgendwie sowas, so ein altes Muscle-Car müsste nochmal her, ne? So, ja, ein Camaro oder ein alter Mustang oder sowas.
Mhm.
Das wäre jetzt nochmal das Richtige.
Das würde ich auch nochmal fühlen, ja.
Ja, also, wenn ihr da was habt oder jemanden kennt, schreibt uns gerne. Und dann hätte ich gesagt, an dieser Stelle, wie gesagt, vielen Dank auch an euch fürs Zuhören, auch an dich, Luca. Hat wieder viel Spaß gemacht und wir hören uns an Weihnachten.
Ciao, ciao.
Macht's gut. Ciao.